Okay, dann droppe ich jetzt den Beat und sage herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein Gast heute ist eine junge Frau, die ein sehr vielseitiges Portfolio hat. Sie hat gemodelt, geschauspielert, gepodcastet, hatte eigene TV-Formate, ist auf irgendeine Weise auf jeden Fall ein Sexsymbol, wahrscheinlich das erste Sexsymbol im Hochkultur-Podcast hier neben mir. Ist sie jetzt auch Mutter geworden und wir kennen uns seit ein paar Jahren und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, Layla Lowfire.
Ja, danke für die Einladung. Ist noch ein bisschen ungewohnt so mit
sonst, dem Mikrofon. Ja, sonst haben wir immer viel miteinander geredet ohne Mikrofone zwischen uns.
Ja, ist auch krass, weil ich bin tatsächlich, bis du mich gefragt hast, nicht auf die Idee gekommen, dass wir das mal aufnehmen, was ich aber eine sehr gute Idee finde.
Was genau? Irgendein Gespräch?
Irgendein Gespräch.
Ja, das stimmt. Weil wir haben uns, nämlich das war interessant, wir haben uns sehr klischee-mäßig kennengelernt für einen quasi in deiner Position, wo wir uns kennengelernt haben, warst du ein Model und ich ein Rapper. Und irgendwie, sobald wir aber angefangen haben zu reden, war irgendwie das Klischee gebrochen und es war für dich so klar, okay, das ist nicht so ein Klischee-Rapper und für mich so, okay, die ist jetzt nicht so ein Klischee-Video-Hot-Girl. So. Wir haben irgendwie super schnell auf so einer deepen Ebene connected. Wie alt bist du jetzt?
28.
Ja. Und das war jetzt vielleicht so 4 Jahre her oder so, ne?
Ja,
also du fünf Jahre, also du warst 23, ich irgendwie Ende 30 und ich habe damals schon gedacht, so wow, deine Art, dein Wissen, deine Art mit Menschen zu reden und irgendwie auch die Stories, die du hast, also qualifizieren dich oder haben dich damals schon qualifiziert für so ein Leben, was jemand, weißt du, mit 50 sonst irgendwie an so einen Wissensschatz und so hat.
Ich bin schon ein bisschen rot, muss ich sagen.
Nee, bist du gar nicht.
Echt?
Nee.
Es wäre ein bisschen warm. Ja, danke für die ganzen Komplimente. Ich kann vieles davon zurückgeben. Also ich bin total aufgeregt, muss ich sagen, weil ich glaube, du bist mein eloquentester Podcast-Partner, den ich je hatte.
Das freut mich sehr zu hören. Du hast ja eine illustre Geschichte, wo wir hoffentlich noch viele Teile vom beleuchten. Ich glaube, ich würde gerne anfangen bei deinem Namen, weil irgendwie auch in so einem Rap-Podcast eigentlich qualifiziert der Name Layla Lowfire dich ja direkt sozusagen, okay, und jetzt bitte 16 Bars und du legst los, aber du bist keine Rapperin.
Leider nein. Ja. Nein, ich,
singen tust du allerdings, ne, so ein bisschen hobbymäßig auf jeden Fall.
Ja, aber wirklich hobbymäßig. Also so,
und spielst ein bisschen Gitarre.
Das bitte nicht erwähnen. Okay, ja, Layla Lowfire. Ich habe die letzten Jahre echt oft überlegt, ob ich mal den Namen ablegen soll. Hm. Aber ich habe den 2010 bekommen von Oliver Rath. Das ist ein Fotograf, der inzwischen verstorben ist.
Ja, rest in peace.
Ja, und mit dem habe ich angefangen zu modeln. Und der war damals so ein bisschen cholerisch auf Jobs zum Beispiel. Er ist öfter mal so ein bisschen
lauter. Er ist schon eine geworden. Legende auch, ne? Also nicht nur, weil er gestorben ist, sondern eben auch, glaube ich, weil er unglaublich viel Kunst geschaffen hat, aber auch so ein exzentrischer Charakter war.
Ja, er war auf jeden Fall einmalig. Ja, und der hatte mir den Namen gegeben, weil er das Gefühl hatte, dass ich so eine beruhigende Wirkung auf ihn hatte. Und ich habe damals einen Künstlernamen gesucht, weil ich persische Wurzeln habe. Und es gibt noch andere Menschen, die ähnliche Namen haben auf dieser Welt. Und ich wollte die so ein bisschen außen vor lassen, weil ich halt auch ganz viele Aktfotos gemacht habe. Und ja, deswegen kam er auf Layla Lowfire. Erst wollte er Layla Lowfire nehmen, aber...
Du bist ja in Süddeutschland geboren, ne?
Ich bin in Saarbrücken geboren, okay, aber in Süddeutschland habe ich 10 Jahre gelebt.
Wo war das? Freiburg?
Freiburg, ja.
Und dann bist du als Teenie noch oder als...
Mit 17,
ja. Nach Berlin gekommen und dann auch schon bei ihm da direkt gelandet. Also war das ein bisschen dein Einstieg in die Berliner...
Definitiv. Szene? Also ich wollte damals Fotografin werden. Und dann hat mich meine damalige Mitbewohnerin oder uns, meine damalige Mitbewohnerin, beim MTV Home angemeldet, wo Joko Winterscheid nach Hause kommt zu einem und irgendwie die Bude anschaut. Okay. Das gab es dann damals noch. Und da hatte ich Joko gefragt, ob er einen guten Fotografen kennt, bei dem ich Praktikum machen kann. Und der hat Oliver Rath vorgeschlagen. Also so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und dann habe ich, bei Olli als Praktikantin angefangen und bin dann irgendwie geblieben, habe weiter mit ihm gearbeitet, habe Assistenz gemacht und stand auch vor der Kamera und habe eigentlich auch alles drumherum so ein bisschen, habe ihn da unterstützt und dann, ja,
Es gibt ein legendäres Foto, das ist auch von ihm. Das wird auch regelmäßig auf Graffiti-Blogs gepostet, wo du oben ohne, vielleicht mit Zigarette sogar, an einem Bahnsteig stehst und da irgendwie gerade so ein Zug reinfährt.
Das war ein bisschen anders. Ich ziehe, glaube ich, blank.
Oder du siehst blank, genau.
Und der Schaffner. Genau, der Schaffner steigt aus und macht ein Foto mit seinem Handy von mir.
Stimmt, das war es, ja.
Ja.
Ist das auch von Olli?
Genau, das ist auch von Olli.
Also er hatte irgendwie einfach auch so einen sehr rebellischen Approach, auch viel von seiner Fotokunst auch Weiblichkeit, ne, und irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Sexy und irgendwie sinnlich und.
Ja, es war sehr hedonistisch alles auch so. Aber die meisten Sachen, also zu der Zeit, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, so die ganzen freien Arbeiten sind einfach alle super spontan entstanden. Ne? Also ich war damals 18 und wir sind irgendwie losgezogen, haben irgendwie gekifft, getrunken und dann kam da eine S-Bahn und er meinte so, zieh mal kurz dein Oberteil hoch, so nach dem Motto. Und so entstehen halt die krassesten Sachen irgendwie. Ne?
Warst du da immer schon so frei? Weil ich meine, da können natürlich auch dieses ganze Thema Freizügigkeit, Sexualität ist ja immer noch so, liegt ja so im Auge des Betrachters und wie man Frauen bewertet, die sich wohlfühlen, ihren Körper in der Öffentlichkeit zu zeigen. War das für dich immer schon so eine Selbstverständlichkeit oder was, wo du irgendwie mit spielen konntest? Oder weil jetzt könnten natürlich auch Leute denken, so, okay, das war seine junge Assistentin und der hat dir einfach gesagt, jetzt zeig mal deine Titten. So. Und das ist natürlich dann, weißt du, könnte ja auch nicht so cool auf ihn wirken. Also muss ja schon auch irgendwas gewesen sein. Oder hat er das vielleicht auch in deiner Person oder in deinem Wachstum stimuliert oder war es einfach in dir drin?
Also ich hatte eigentlich damals den Wunsch, Fotografin zu werden. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt vor der Kamera stehen, aber es hat mir nichts ausgemacht. Also für mich war das irgendwie immer okay, nackt zu sein. Und es war, also ich hatte einfach auch so diese wunderschönen Brüste und fand das total in Ordnung, die halt bei jeder Gelegenheit rauszuholen. So, keine Ahnung, 18, wild und deswegen, also ich hatte irgendwie nie so das Problem, also was heißt nie? Nie stimmt auch nicht, aber ich hatte in dem Alter auf jeden Fall überhaupt kein Problem damit, nackt zu sein und fand so den weiblichen Körper einfach wunderschön. Und auch total normal und habe das auch nicht so sexuell gesehen wie viele Menschen, die dann die Bilder gedeutet haben.
Ja, ja. Das ist eben auch ein krasser Unterschied. Ne? Ich meine, also ich war ja noch nie einen Tag eine Frau, aber ich meine, als Mann sozusagen, wenn man von schönen Frauenkörpern stimuliert ist, ist es eben immer eine Stimulation, wenn man es sieht. Ne? Also wenn, weißt du, die Maße oder die irgendwas, ne, so deinem Gusto entspricht. Aber als Frau, wenn du es bist, dann bist du es ja. Ne? Also, weil ich stehe eben auch nicht auf Männer dementsprechend. Weißt du, so könnte ich nicht, selbst in Momenten, wo ich so denke, so, ich sehe gut aus, weil ich ein bisschen trainiert habe oder so, könnte ich nicht, weißt du, so irgendwie angeturnt von mir sein. Also es ist so witzig, ne? Dass man so.
Also ich weiß nicht. Ich habe mir super viele Gedanken gemacht über das ganze Ding. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir haben ja mal zusammen das Musikvideo gedreht, ne? Zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch auf Snapchat eigentlich immer Fotos oben ohne gepostet und so, ohne sexuellen Kontext, weil ich mir so dachte, okay, ich revolutioniere das jetzt das Ganze und wenn der weibliche Körper nicht mehr tabuisiert wird, dann wird er auch nicht mehr sexualisiert und deswegen zeige ich jetzt bei jeder Gelegenheit meine Brüste. Im Nachhinein, also ich habe das dann irgendwann aufgegeben, muss ich ehrlich sagen. Ich konnte die Welt nicht bekehren und mein Idealismus hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich extrem viele Creeps hatte, die einfach mir auf die Nerven gegangen sind. Ich habe das irgendwie nie verstehen können früher, warum das so ist, warum Frauen ihre Brüste nicht zeigen dürfen, ohne aktiv oder ohne, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie aktiv damit Männer erregen.
Ja, total, weil vor allem auch, ich meine, alte Statuen, alte Bilder, es ist so super viel irgendwie Körper und Brust und Hintern und Penisse, ne, so, und warum jetzt auf Insta eben, also ich persönlich denke, also gerade bei diesem Nippelthema, ne, es ist super, super weird einfach, ne, so, dass Männer Nippel legal sind und Frauen Nippel illegal, so, warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Das ist schon auf jeden Fall eine sehr krasse Zwei-Klassen-Gesellschaft von den Strukturen. Und du hast ja eigentlich in all dem, was du gemacht hast, also auch dein Podcast, du hast schon so wirklich versucht, nicht dem Klischee, also nicht, was heißt dem Klischee zu entsprechen, du hast schon versucht, eben für diese Art von Feminismus einzustehen, wo es total okay ist, irgendwie über alles zu reden, wo es auch total okay ist, als Frau viele sexuelle Partner gehabt zu haben, ohne irgendwie sich selber dadurch irgendwie eine Wertigkeit zu nehmen, ne?
Ja, definitiv. Also Selbstbestimmtheit war eigentlich immer so der Hauptfokus, ne? Egal, ob es um den eigenen Körper geht oder um die Sexualität. Und ich meine, das ist ja auch einfach was, was so geschichtlich gesehen krass unterdrückt wird, ja. Weibliche Sexualität. Und ich glaube, lange haben Frauen eher darauf reagiert, indem sie versucht haben, besonders fromm, besonders zurückhaltend zu sein und besonders, ja, also diese ganze, meine Vagina ist ein Goldjuwel, den nur eine Person sehen darf, mein ganzes Leben lang. Also klar, wenn man das will, ist das auch eine Art von Selbstbestimmtheit. Aber wenn man das halt nur macht, weil man denkt, sonst ist man nichts mehr wert oder man kann keine gute Ehefrau sein oder so. Also das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen sehr konservativ. Solche Menschen habe ich wahrscheinlich eher weniger in meinem Umfeld. Aber deswegen war mir das einfach krass wichtig, irgendwie immer so eine Selbstbestimmtheit auszustrahlen.
Ja. Aber ist es für dich, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich im Sudan meine Verwandten treffe, so immer meine Tanten wollen mich immer natürlich nach 2 Minuten Smalltalk dann zum Islam konvertieren. Und weil die einfach nicht glauben können, dass ich ein erfülltes Leben führe, ohne das, was ihr Leben so ultimativ bestimmt, ne? Und ich bin so für mich total okay, so dass ich keine Religion habe. Ich bin so aufgewachsen irgendwie, dass ich dann irgendwann Hip-Hop gefunden habe und so mir mein Wertesystem so zusammengebaut habe. Aber schon, wenn ich so da bin, immer so ein bisschen das Gefühl habe, mir fehlt irgendwas an so einem Wertesystem und ich bin so ein bisschen dreckigerer und verruchterer Mensch. So hast du auch trotzdem so Punkte, wo du Leute triffst oder vielleicht innerhalb deiner Familienstruktur, wie du dich entwickelt hast, so wo du trotzdem auch mit dir kämpfen musstest quasi um dieses... um die Liebe zu dem Selbstbild, weil ja der Gesellschaftskonsens sagt, eine Frau am besten irgendwie, weißt du, eigentlich bist du quasi, wenn ich dich jetzt kennenlerne, für mich nur super viel wert, wenn du noch eine Jungfrau bist und keine krasse History hast und weißt du, diese ganzen ekelhaften, super Oldschool-Konsens-Ding, der aber irgendwie in der Gesellschaft immer noch drin ist auf irgendeine Art. Ne? Also ja, so beim Typ ist es eben cool, wenn er 1000 Chicks geknallt hat, bei einer Frau, die 1000 Typen hat, ist es auf jeden Fall irgendwie scary. Also es macht einen als Mann auch auf jeden Fall irgendwie scared. Ne? Das ist irgendwas ist da komplett anders in der Dynamik. Also musstest du, warst du immer schon so sicher oder hattest du ein Vorbild auch, wo du sagtest, so will ich werden? Oder wie entwickelt sich dieses Selbstbewusstsein, dass man so als Frau sein kann?
Also ein Vorbild hatte ich jetzt auf jeden Fall nicht, denke ich. Ich habe irgendwann auch durch Oliver Rath habe ich Das wilde Leben, den Film über Uschi Obermeier, angeschaut und habe das erste Mal das Gefühl gehabt, das ist irgendwie so ein Lebensgefühl, was ich halt cool finde. Also jetzt, ich meine, ich war 18, ne? Das ist natürlich einfach irgendwie so ein krasses Freiheitsbedürfnis zu haben, wenn man 18 ist.
Erzähl mal ganz kurz, Uschi Obermeier, was ist der, was war die Story?
Also
was
Uschi Obermeier war so das erste... ja, Aktmodel ist so ein bisschen übertrieben gesagt in Deutschland, aber die hat auf jeden Fall ihre Brüste gezeigt für Fotografien und das war ganz krass. Und die hat dann auch in der Kommune, wie heißt sie, Kommune, fällt gerade der Name, sie hat auf jeden Fall mit Rainer Langhans in der Kommune gelebt und ist dann auch mit den Rolling Stones unterwegs gewesen und hat dann irgendwann die Welt bereist und ja, und der Film ist halt natürlich auch sehr romantisiert alles, ne? Aber damals war das irgendwie so, oh krass, es gibt halt noch eine andere Option. Und also ich glaube, ich hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich nicht mit so den normalen, also mit den gängigen Frauenbildern irgendwie identifizieren kann. Und es war schon sehr früh bei mir so, dass ich auch in der Schule und in meinem Umfeld als extrem sexuell dargestellt wurde, bevor ich meine eigene Sexualität überhaupt wirklich für mich entdeckt hatte.
Einfach nur durch die Außenwahrnehmung.
Genau, einfach nur durch die Außenwahrnehmung. Ich hatte schon immer große Brüste und ich habe auf die Schule gewechselt und dann ist natürlich das noch so ein bisschen einfacher, ne, wenn man immer die Neue ist, dass man dann eher so auf den Körper reduziert wird. Deswegen hatte ich, glaube ich, immer das Gefühl, dass ich irgendwie so ein bisschen anders bin als die anderen Mädels so in meinem Alter, ne? Und vielleicht war das dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder sonst irgendwas. Aber ich hatte nie das Problem, dass ich Angst hatte, wenn ich jetzt Sex habe mit Männern, mit denen ich Lust habe, Sex zu haben, dass ich dann irgendwie ja, so verpönt werde von meinem Umfeld oder so, oder dass Menschen irgendwie enttäuscht von mir sind. Ne? Das Gefühl hatte ich halt einfach nie, weil die Menschen schon schlimmere Dinge von mir gedacht haben, bevor ich sie überhaupt gemacht habe. Ja. So, weißt du?
Das sind ganz gute Einstiegspunkte.
Also ja, total, auf jeden Fall. Also natürlich war das nicht cool, ne? Ja. Zu dem Zeitpunkt.
Ist der Ruf erst ruiniert.
Ja, ernsthaft.
Gänzlich ungeniert.
Und damit hatte ich halt echt einen Vorteil anderen Mädels in meinem Alter gegenüber, die, wenn die auch nur mit einem Typen geknutscht haben, auf einmal die Schulschlampe waren. Ne? So, das Problem hatte ich nie.
Hm. Hast du andere Mädels gesehen? Also, die Story geht ja nicht immer so auf wie bei dir. Ne? Also hast du irgendwie, so wenn du auch in deinen Podcasts und so darüber reflektierst, so, was wäre deine Art ist für junge Mädels? Also klar, am Ende bist du eh schlau genug, um zu sagen, irgendwie jeder muss das irgendwie finden, was er selbst ist. Ne? Es ist immer eine Selbstsuche. Es gibt keine Formel, irgendwie zu sagen, ja, schlaf mit 100 Typen, dann bist du cool, oder schlaf mit keinem, dann bist du cool. Ne? Aber oder wenn du mit jungen Mädels redest so, oder irgendwie in deinen Podcasts so ein bisschen diese Themen adressierst, gibt es für dich so einen Konsens, was irgendwie so ein richtiger Weg ist?
Also ich kann auch sagen, was mein Weg ist. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist, und kann auch sein, dass man damit auf die Schnauze fliegt. Aber also wenn ich mich entscheiden muss, was ich mache, also ob das jetzt ist, ob ich mit einem Mann schlafe oder mit einer Frau schlafe oder von mir aus eine ganze Orgie feier, überlege ich halt immer, warum ich das nicht machen würde. Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwas sagt mir, ich soll es nicht machen. So, weil wenn der Grund ist, dass ich Angst habe, dass Menschen von mir denken, dass ich irgendwie, keine Ahnung, eine Schlampe bin oder dass ich irgendwie leicht zu haben bin oder dass ich nichts wert bin oder so, dann ist das in meiner Welt eben ein Grund, das eher zu machen, als das klingt jetzt so, als ob das der einzige Grund wäre, aber nee, das meine ich nicht. Also natürlich gibt es diese ganzen anderen Gründe, die wir alle haben. Keine Ahnung, ich bin geil auf jemanden oder ich finde jemanden super attraktiv oder ich will einfach was Neues ausprobieren oder sonst irgendwas. Es gibt super viele Gründe. Aber es gibt eben auch immer wieder so Momente, glaube ich, wo man sich denkt, ah, wenn das jetzt jemand mitbekommt, und dabei spreche ich nicht, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin betrügst, sondern ja, eben von diesen moralischen Umständen. Und ich glaube, da hatte ich irgendwie nie, ja, ich hatte da nie so das Gefühl, dass ich irgendjemandem was beweisen muss.
Ja. Das ist gut. Das ist sehr stark auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe alles, was ich hier gemacht habe, nur gemacht, um es irgendjemand zu beweisen, wenn ich zurückgucke. Auf jeden
Aber
Fall.
Wenn du es dir selbst beweist, dann.
Ja, voll. Das ist irgendwie dann auch cool, auf jeden Fall. Aber ich finde es immer. Also, und klar, wenn ich jetzt auf meinen eigenen Werdegang zurückgucke, sehe ich auch super viel Individualismus. Ne? So, also super viele Schritte, die ich jetzt im Nachhinein so denke, so wow, krass, dass ich mir das getraut habe zu dem Zeitpunkt, weißt du, mich dafür zu entscheiden oder so. Aber irgendwie. Ich finde es schon, ja, ich glaube, gerade weil ich mich irgendwie auch schon so viel mit Frauen und dem Frauenbild beschäftigt habe, finde ich es irgendwie immer einfach schön, wenn es so die Frauen gibt, die eben sich nicht abwerten lassen, weil ich meine, irgendwie, ist alles im Leben sind ja Erfahrungen, weißt du, also genau wie Drogentrips und sexuelle Momente und so, das sind ja auch irgendwie alles so Momente, die man sammeln kann. Ne? Also ich kann auch Leute verstehen, die so vielleicht komplett nüchtern ihr ganzes Leben sind oder die im Zölibat leben und vielleicht trotzdem irgendeine Erleuchtung finden, aber irgendwie denke ich auch so, es ist auch so ein bisschen auf diesem, wenn man sich das wie so ein Game vorstellt, weißt du, so ein Jump'n'Run von links nach rechts, einfach das Ganze, deinen Lebenslauf durch und überall so kleine Bonuspunkte, weißt du, so. Und ich finde, das ist so schade, wenn das irgendwie für Männer so ein Messwert ist, so, weißt du, so, der irgendwie anerkannt ist und für Frauen nicht letztendlich.
Ja, also ich will nicht sagen, dass es der richtige Weg ist, irgendwie mit 100 Männern zu schlafen und, keine Ahnung, alles ausprobiert haben zu müssen, weil es gibt ja auch viele Sachen, die dann auf der Strecke bleiben.
Ja.
Also wenn du irgendwie eher auf der Suche nach einer Langzeit-monogamen Beziehung bist, dann ist das natürlich nicht der richtige Weg dafür. Aber ja, im Endeffekt muss jeder das selbst rausfinden.
Du bist jetzt wie lange schon Mutter?
So ein Jahr.
Ein Jahr. Hm. Nice. Und auch in einer festen Beziehung?
Ich spreche nicht über
Männer. Ach so, alles klar, okay, sorry. Aber letztendlich, dieses, hat die Mutterschaft irgendwas fundamental an deinem Frauenbild, wie du es auf dich bezogen gelernt hast oder dich selbst entwickelt hast, verändert?
Also es hat super viel verändert. Aber ich sehe mich ja selbst nicht nur als irgendwie die sexuelle Frau, von der wir jetzt gesprochen haben, sondern ich sehe natürlich ganz viele andere Aspekte. Und natürlich hat das auf alle Bereiche irgendwie einen Einfluss, weil man auch eine krasse Entwicklung durchmacht, so in der Schwangerschaft und dann auch mit der Geburt und nach der Geburt. Und ein Kind ist von dir abhängig, einfach monatelang kannst du nicht den Raum verlassen oder länger als 2 Stunden weggehen. Du hast wahnsinnig viel Zeit auch über dein komplettes Leben nachzudenken. Du denkst über deine Kindheit nach und überlegst, was du deinem Kind irgendwie weitergeben willst und was du lieber nicht weitergeben willst und woran du vielleicht arbeiten willst. Und deswegen, also ich habe das Gefühl, es hat mich komplett verändert. Aber ich kann jetzt nicht genau eine Sache sagen, die am meisten sich geändert hat.
Wie ist es zum Beispiel, wenn du so denkst, es gibt einfach, so wie es von mir einfach ein riesengroßes Archiv gibt, irgendwie jeder Mensch, der jetzt mich kennenlernt, kann meinen Namen eingeben und mich einfach von Mitte der 90er bis jetzt in jedem Status, weißt du so, findet man Fotos, Videos und so. Und von dir gibt es eben noch nicht ganz so lang weit zurückreichendes Archiv, weil du viel jünger bist als ich, aber dafür ein sehr viel expliziteres Archiv auf jeden Fall, weil du viel mehr Haut gezeigt hast als ich in meiner Karriere. Und war das dann so ein Punkt, wo du irgendwann mal gedacht hast, so krass, dass sie das ja irgendwann dann sieht? Oder und also wie ist das?
Also ich habe ehrlich gesagt die Fotos gemacht mit 18, weil ich mir dachte, jetzt sieht mein Körper richtig gut aus. Und das würde ich gerne festhalten. Und ich habe auch sehr lange schon keine Aktfotos mehr gemacht. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde, jeder muss selbst entscheiden, wie er seine Kinder aufzieht. So. Aber für mich ist das auf jeden Fall, ist so Ehrlichkeit der richtige Weg. Ja. Und ich meine, ich habe über 90 Podcast-Folgen, wo ich darüber spreche, wie ich wirklich alles sexuell oder fast alles sexuell irgendwie durchgemacht habe und wo ich wirklich detailliert darüber spreche. Und das ist okay, ne? Also ich würde jetzt nicht mehr alle Podcast-Folgen so rausbringen, wie sie damals waren, weil ich inzwischen natürlich auch ein bisschen dazugelernt habe. Auch gerade was so Ausdrucksweisen angeht, muss das vielleicht nicht alles so sein. Aber ich finde es nicht schlimm. Also
Du würdest es nicht im Nachhinein zensieren, sondern eher so?
Nee. Also die Podcast-Folgen sind noch online, ich weiß nicht wie lange. Mal gucken, wie lange wir das noch zahlen. Ja. Aber wir haben uns darauf geeinigt.
Du redest über dein...
über Besser als Sex mit Ines Anjuli, genau. Ines,
genau. Wo ich übrigens, das kann ich jetzt ja auch mal zugeben, so als Ghost-Producer euer Intro produziert habe.
Ja, ich habe mich schon gefragt, ob du das für immer ein Geheimnis...
Nee, okay. Jetzt können wir damit offen umgehen auf jeden Fall.
Ja, bestes Intro auf jeden Fall.
Und das war echt auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Podcast. Also ich habe echt nicht, in meinem ganzen Podcast-Konsum ist super wenig Deutsches dabei. Und da war ich echt mal, ein paar Wochen habe ich richtig regelmäßig Folgen gehört. Ich glaube, einen hat mich dann so verstört, dass ich dann erstmal nichts mehr gehört habe. Das war irgendwie die, wo ihr über Geburt, also noch, du warst aber nicht mal schwanger, glaube ich. Aber ihr habt irgendwie darüber geredet, wie schlimm es sein muss zu gebären. Und dann einfach alles, also alle schlimmen Worte auch von Dammriss und dann ist da der, ich will nicht, dass in meinem Podcast solche Worte fallen. Also es war auf jeden Fall so höchst explizit. Und
aber warum? Warum willst du das nicht?
Nein, wir können, also ich, man kann also, jedes...
Nee, ich meine, aber warum irritiert dich das so, wenn man über einen Dammriss spricht oder...
Nee, an sich irritiert es mich nicht, es war nur einfach eure
Ausdrucksweise.
Also wenn ich jetzt irgendwie... eine Frau auf die schwanger ist und dann hat sie eine Geburt und dann hat sie einen Dammriss, dann kann ich mit ihr darüber reden, ohne irgendwie, weißt du, wie ein 5-Jähriger anzufangen, weißt du, so zu lachen. Aber eure Dynamik war einfach so sick, ne, so, weil, also wir kennen uns ja und du bist sowohl in der Öffentlichkeit als auch ja, wenn man miteinander redet, so schon sehr offen eigentlich mit deinen Sex-Stories, aber dann trotzdem in der Kombo, in dem Podcast, warst du eben voll die so das fromme Lamm, ne? Also so Ines ist eben so crazy gegen dich einfach und ihre Art zu reden und diese ganzen, dieser rote Faden, der sich noch durchzieht irgendwie mit diesem, ihr Vater und also es waren wirklich viele so sicke Sachen, ne? Also es war so ein bisschen so ein Brainfuck-Podcast, fand ich so.
Ja, es war auf jeden Fall krass. Also auch wenn ich mir überlege, dass jetzt, wann haben wir die letzte Folge? Ja, vor 1,5 Jahren haben wir die letzte Folge aufgenommen. Und ich meine, sowohl Ines hat einfach eine krasse Entwicklung hingelegt jetzt die letzten 1,5 Jahre, als auch ich. Also ich sehe mich da auch nicht mehr so 100%ig drin. Ne? Also ich finde es mega cool, dass wir das alles festgehalten haben. Und das waren einfach fast 3 krasse Jahre, die wir hatten mit dem Podcast und Live-Touren und allem.
Genau, ihr habt ja auch live getourt.
Ja.
Das war auch irgendwie crazy. Da Leute konnten sich live auf der Bühne tätowieren lassen.
Ja, genau.
Und
wir hatten auch so eine Air-Sex-Challenge, also wie Luftgitarre, nur Luftsex sozusagen. Aber da hat sich nur eine Person für beworben. Oder nee, es haben sich mehrere beworben, aber nur eine Person hat sich dafür geeignet. Und ja, die hat dann, ich weiß gar nicht, wo das war, in Frankfurt, glaube ich, performt. Das war echt witzig.
Also dann so selbst moderiert oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, im Endeffekt war das wie 2 kurze Podcast-Folgen. Und wir haben dann aber immer wieder das Publikum mit einbezogen und haben andere Leute zu Wort kommen lassen. Ja, und es war natürlich auch so ein bisschen mehr durchgetaktet, ne? Dass man so ein bisschen auch Programm hat.
Ja. Und dann habt ihr auch, hat sich das dadurch ergeben? Also ihr hattet dann den Podcast zusammen und dann habt ihr ein TV-Format auch gedreht für, was war das, Tele 5?
Ja, Tele 5.
So ein Sender, wo du hast mir nochmal so einen Trailer geschickt und ich war so, Tele 5? What the fuck? So, ich da, die erkenne, habe ich seit den 90ern nicht mehr gehört, diesen Namen. So früher gab es da irgendwie irgendeine coole Musiksendung oder irgendwas gab es auf Tele 5. So. Und die haben so ein, also ihr habt da auch ein super weirdes Format irgendwie mit denen produziert. Wie hieß das?
Vendetta Lametta.
Vendetta Lametta,
genau. Ich muss ja sagen, wir waren damals so, wir haben uns so sehr ein Format gewünscht, ne, ja. Ines und ich. Und das hat dann alles geklappt mit Tele5 und wir waren so, ja, ist Tele5, ne? Ja. Aber wenigstens können wir da nicht abgesetzt werden.
Okay.
Und ja, nach 5 Folgen wurde die Show abgesetzt.
Okay, ich weiß das.
Oder 3, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall nicht viele, weil es war dann doch ein bisschen zu krass.
Es war echt krass, ne? Also ihr habt euch gegenseitig Challenges gegeben. Ich weiß, in einer Folge, also die wirklich mir grafisch im Kopf hängen geblieben ist.
Das war die Hundefolge, oder?
Natürlich. Also so bist du in einem All, also so ein...
Es war ein Hundefetisch-Kostüm.
Ein Hundefetisch-Kostüm, also knalleng in schwarzem Leder.
Mit Hundeledermaske.
Mit Hundeledermaske und Ines hatte dich an der Leine.
Ja,
und ihr seid durch
Amsterdam
gelaufen.
Wir waren im Hundepark in Amsterdam.
Ja, und habt dann irgendwie versucht, eben mit Leuten Interaktionen zu kriegen. Also die.
Ich musste anderen Hunden am Hintern riechen.
Genau, solche Sachen, ja. Und eine Folge hast du Ines gechallenged, dass sie ihr eigenes Urin trinken muss. War das irgendwie sowas?
Ja, das gab's auch.
Ja. Ja, wir also ich glaube, das waren so die extremsten Sachen, die mir einfach doch, irgendwie im Kopf geblieben sind. Wie guckst du auf das Ding zurück? Weil also wie viel von euch war auch der, also wart ihr sozusagen zu krass für die, waren das alles eure Ideen und es hat dann war eigentlich zu krass für den Sender, wäre er so in Amerika, wäre es auf Adult Swim so ein super Format? Oder war es auch so, dass die so viel Shock Value wollten und euch quasi Sachen aufgezwungen haben oder motiviert haben, Sachen zu machen?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was der Sender von uns erwartet hat, aber die Ideen kamen alle von Ines und mir.
Okay, also ihr habt einfach so euren crazy...
Wir dachten
crazy,
so, ja, für uns klang das so wie, ihr habt alle Freiheiten, ihr könnt jetzt die Challenges zusammenschreiben und wir wussten ja auch gegenseitig nicht, was der andere plant und so. Und es hat sich auch nicht alles umsetzen lassen, weil wir wirklich sehr kreativ waren, was das angeht.
Ja.
Aber ja, das ist dann am Ende rausgekommen und das ist echt auf unserem Mist gewachsen. Also ich find's immer noch total witzig. Der Dreh war wirklich eine richtig coole Zeit. Also wir hatten so viel Spaß und also für uns war das, glaube ich, so ein bisschen die Hauptsache.
Ja.
Also es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die man noch anschauen kann online, die echt witzig sind.
Gab es da so Momente, also wenn man eh schon so, für mich ist es immer so krass, weil ich einfach nie irgendwie jemand war, der so Körper, weißt du, also ich habe noch nicht mal irgendwie, gibt kein Foto von mir oben ohne oder so, ne? Und als Mann ist ja oben ohne nicht mal halbwegs so skandalös wie als Frau. Und deshalb ist für mich einfach eh immer so krass, sich vorzustellen, dass man mit seiner Nacktheit und so, so oder weißt du, diesen körperlichen Attributen irgendwie so, so öffentlich umgehen kann. Und wenn man das aber schon gewohnt ist, wie du es ja warst, irgendwie, wie du erzählt hast, seit irgendwie Teenie-Mädel, weißt du, und dann irgendwie nackt sein ist cool. Und dann aber gab es in dieser Serie irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel in dem Hundekostüm da als Hund rumlaufen oder so, die dich richtig an deine Schamgrenzen gebracht haben? Oder zelebrierst du das auch dann, diese Momente, und bist so auf, okay, das ist jetzt die Challenge, und gibt dir das denn irgendwie auch was? Also, oder ist es einfach nur, also, wofür macht man das in dem Moment sozusagen?
Ja, also ich wollte nicht die sein, die so Sachen abbricht, ne? Das ist wahrscheinlich immer der Sinn von so Sendungen, ne, wo irgendwie so Jackass-Nummern passieren. Aber manche Sachen waren schon echt krass demütigend, ne? Also die Hundekostüm-Nummer fand ich auch wirklich ganz schrecklich. Ich glaube, die haben wir sogar zweimal gemacht. Ich glaube, ich war noch einmal, oh Gott, ja. Ich war noch einmal in Cannes als Hund unterwegs. Da wurden wir richtig krass von so Franzosen beschimpft, ne? Ja, also es gab schon viele Sachen, die grenzwertig waren. Also auch so, wir haben ja so einen Schafskopf in Island gegessen. Das hat mich auf jeden Fall an meine Ekelgrenzen gebracht auch. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was wir alles noch gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass, also wir hatten eine mega coole Zeit so, aber unsere Freundschaft wurde auch extrem auf Proben gestellt natürlich, weil wenn sich der eine sowas unglaublich Fieses ausdenkt, ne, dann ist das natürlich für den anderen ein bisschen schwierig.
Ja, ja, voll. Mhm. Ich meine, das macht es ja eigentlich auch interessant. So.
Ja, also sowohl in meine Richtung als auch in Ines Richtung hatten wir da auf jeden Fall manchmal so ein bisschen, mussten wir ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben.
Ah. Aber schon auch so, dass so, wenn du eine Challenge bekommen hast, die dich so richtig an die Grenzen gebracht hat, dass du dir dann eine ausdenkst, um sie richtig, also, oder war es immer auf der kreativen Ebene, oder hat man sich dann irgendwann schon gegenseitig einen reingedrückt?
Naja, es war ja nicht ganz so spontan, man muss ja viele Sachen vorbereiten, ja, für so Drehs, auch gerade im europäischen Ausland, wo wir waren. Deswegen war das halt nicht möglich, aber es war ganz oft, also ich hatte ganz oft den Moment, wo ich mir dachte, fuck ey, die Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sind einfach viel zu soft. Also wenn ich irgendwie da so ein bisschen getriezt wurde. Aber ja, ja, lustigerweise, also Ines ist tatsächlich krass an ihre Grenzen gekommen bei so einer super einfachen Challenge, also wo ich dachte, die ist super soft, ja, ne? Es gibt, ich glaube in Neapel war das, da gibt es so eine Rundfahrt mit so einem Touribus, und der macht halt dauernd Durchsagen, ne? So hier rechts befindet sich das, links befindet sich das, und ich hatte ihr aufgetragen, dass sie bei jeder Durchsage einen Espresso trinkt.
Oi.
Und in Neapel gibt es halt so ganz, ganz starken Espresso, also oh, das ist so okay, die Spezialität dort, und das, ja, das mussten wir abbrechen tatsächlich.
Noch wie vielen? Wie viel hat sie geschafft?
Ich weiß es nicht mal, aber nicht viele. Ja. Also, das ist schon krass. Sorry, Ines.
Ich trinke ja gar keinen Kaffee oder Espresso oder so, aber ich kann mir das schon vorstellen, das ist dann echt so ein bisschen wie Schatz einfach vom Ding her, ne? Irgendwas, yeah, ist einfach so ein intensives Ding, was schon einfach unabhängig vom Geschmack und so noch dann von der Koffeinintensität wahrscheinlich wirklich dein Organismus komplett.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das nicht so, also ich glaube, das ist gar nicht so unbedenklich. Ja. Also wenn du so viel Koffein zu dir nimmst, es gibt ja auch so Koffeintabletten, ne? Das haben die immer früher bei uns in der Schule genommen. Ja. Und da konntest du auch wie so eine kleine Vergiftung bekommen.
Ja, stimmt. Hattest du nach dem TV-Ding mit Tele5 nochmal irgendwelche Sachen im Fernsehen gemacht, Hanni?
Ja, so das eine oder andere.
Willst du nicht drüber reden?
Nee, ich war im Dschungelcamp.
Echt, was?
Ne? Ja.
Ach krass, das habe ich nicht mitbekommen. Das heißt, den Link hast du mir nicht geschickt.
Ja, habe ich vergessen auf jeden Fall.
Zufällig.
Ja.
Mm, okay.
Ich habe mal einen kurzen Ausflug hingemacht.
Wie war das?
Ja, es war eine Challenge. So, aber es war echt, also ich war ziemlich unspektakulär tatsächlich. Also es waren alle enttäuscht, weil da natürlich ganz große Hoffnungen aufkamen.
Dass du dann mit jedem Dude bombst
und ja, wahrscheinlich
deine Busen rausholst und...
Ja. Ja. Ja, das habe ich gemacht, aber das war dann auch nicht genug anscheinend.
Ja. Okay, ja, das sind natürlich echt so niederträchtige Formate auf irgendeine Art. Ne? So, was hat dich motiviert, war die Summe?
Ja, das Geld war auf jeden Fall in Ordnung. Und ich meine, also ich fand es auch echt, also ich stehe ja auf so Jackass-Nummern, ne? Wo man so irgendwie so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Und ich habe mir das echt ein bisschen ja, spannender von diesen ganzen Prüfungen her vorgestellt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich das Format halt vorher nicht geguckt hatte. Das ist auf jeden Fall die richtige Voraussetzung. Aber ich dachte, dass man viel, viel mehr machen muss. Ne? Im Endeffekt war ich halt einfach viel da.
Okay.
So, ohne dass ich Prüfungen hatte. In Australien?
Australien.
Hm, genau.
Fliegt man Business Class, wenn man da für Dschungelcamp?
Ja, überlegst du noch? Ich kann dir einen Kontakt geben, wenn du magst.
Nee, ich wollte es nur wissen. Ich habe jedes von diesen Formaten in meinem Leben abgesagt. Ich habe Dschungelcamp, Popstars, DSDS, ich habe alles abgesagt, weil ich einfach immer dachte so, die Summe, auch wenn die, weißt du, dann steht da irgendwie, okay, 250 oder irgendeine Summe, das sind immer, also ich finde auch 250 Euro ist für mich auch immer noch viel Geld, weißt du, dafür kann ich mir richtig ein nices Weed kaufen für die nächste Woche, also ich bin immer noch, weißt du, so mit kleinen Summen cool, aber dann so eine große Summe kann mich nicht triggern, wenn ich weiß, ich fühle mich währenddessen und im Nachhinein scheiße, also deshalb habe ich es einfach dann nie gemacht und war es dann im Nachhinein auch so, dass das so ein Preis-Leistungs-Verhältnis für dich gestimmt hat? Oder hast du schon so gesagt, so okay, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass dies und das und jenes, dann wären...
Also es war ganz oft nicht einfach, so. Hm. Aber ich hatte halt auch immer, ich hatte auch immer alles abgesagt. Und ich hatte immer alles abgesagt mit, für die Summe würde ich es machen. Hm. Also schon irgendwie so ein paar Jahre. Und dann
kam die Summe.
Ja, und dann kam die Summe und ich war so, ach Mann, ey, der einzige Grund, warum ich das jetzt nicht machen würde, wäre wegen meinem Ruf. Wow. Weißt du? Also da war wieder diese Entscheidung, okay, ich würde das halt nicht machen, weil ich Angst habe, dass Menschen irgendwas von mir denken.
Aber was war es dann, was die dann hätten denken können, sozusagen? Also weil es einfach eine diese.
Nee, es ist ein Trash-TV-Format, ne? Hm. Es spiegelt. Also es betont eher so die Seiten, die ich an meinem Ich in der Öffentlichkeit nicht so gerne mag. Also ich wusste, dass ich viel auf das Sexuelle reduziert werde, auf meine Brüste reduziert werde, dass ich bestimmt nicht als intelligente, eloquente Frau dargestellt werde in dem Format. Und das wusste ich. Aber die Pro-Argumente haben am Ende überwogen tatsächlich.
Die Summe.
Aber ich muss auch sagen, es ist nicht nur das Geld, weil das sind ja dann so Summen, also ich kann mir die gar nicht, also ich kann damit nichts anfangen mit den Summen, so weil das irgendwie, das klingt so bescheuert, aber alles über eine gewisse Summe hinaus ist irgendwie für mich das Gleiche,
ja.
So weißt du, deswegen und ich habe das Geld irgendwie, also ich bin da nicht reingegangen, weil ich irgendwie Trinkgeld gebraucht habe oder so, ich habe viel gearbeitet und alles, aber es war irgendwie doch schon so, es hat mich gereizt auf jeden Fall, auch so an meine Grenzen zu kommen und ja, das mal auszuprobieren.
Also dann, weil das finde ich interessant auch, weil irgendwie diese Trash-TV sozusagen, die öffentliche Darstellung, das hat dich mehr zum Zweifeln gebracht, als je so, ob du deine Brüste zeigen sollst irgendwo, ne, zum Beispiel.
Also, ja, auf jeden Fall.
Da ist diese Wertigkeit direkt so, weil eben alles auf diesen Sendern und in diesen Formaten so trashig ist, oder?
Ja, also es ist so.
Weil ich meine, eigentlich könnte man ja jetzt immer weitermachen mit diesem, weißt du, ist der Ruf jetzt ruiniert?
Ja, voll, also ich klar. Meine, weißt du, so. Das mache ich ja auch. Also. Ja. nee, das klingt so schrecklich, aber also dadurch, dass ich diese Aktfotos gemacht habe, irgendwie seitdem ich 18 war oder von 18 bis, weiß nicht, 23 oder so, haben viele Menschen mich falsch verstanden. Hm. Also viele Menschen dachten einfach, okay, die will sexuell aufreizen oder so, ne? Was ja nie so mein Ziel war. Und ich wusste, dass dieses Format das eher so ein bisschen begünstigt. Allerdings in den Vorgesprächen und so hatte ich dann auch ein bisschen besseres Gefühl, muss ich sagen. Am Ende war das nicht das Optimalste, was dann passiert ist, so. Aber es war auch nicht schlimm. Also ich bin da nicht rausgegangen und dachte mir, oh nein, jetzt habe ich alles verkackt oder so, überhaupt nicht. Ich wurde einfach wenig ausgestrahlt dann.
Okay.
Das war okay dann.
Und hast du noch Lust im TV stattzufinden oder bist du jetzt, weil du eh schon so viel podcastest, auch so ein bisschen eher, dass du denkst, eigene Formate oder also glaubst du noch sozusagen, dass du im Mainstream TV in Deutschland irgendwo nochmal so eine Rolle findest, wo du dich wohlfühlst, also oder irgendein Format?
Ja, ich weiß nicht, ob im Mainstream TV, ne? Also da sehe ich mich eher weniger, weil du ja dann auch so einen wahnsinnigen Druck hast einfach, dass du wirklich allen gefällst. Mhm. Und das ist irgendwie was, was ich extrem schlecht nur erfüllen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich mache irgendwas, wo ich nicht hinterstehe. Ja. So, deswegen sehe ich mich schon, also ich sehe mich im TV auf jeden Fall, aber ich sehe mich eher so ein bisschen nischiger. Also jetzt nicht vielleicht beim Hauptsender so, sondern vielleicht eher bei der ein bisschen nischigeren kleinen Schwester.
Ja. Du hast ja eine eigentlich von der Musik Backgrounds in der Rock-Vergangenheit so ein bisschen, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Und warst auch super viel irgendwie auf so Festivals. Also du bist auch ein im Moshpit anzufinden, falls sich die Welt irgendwann mal wieder so reguliert, dass man ein Moshpit irgendwo starten darf, könnte man dich dann auch da drin finden, ne?
Ja, ja, Moshpits finde ich irgendwie nicht so geil inzwischen.
Nee, aber Headbang war auf jeden Fall was, wo du irgendwie, also mir erzählt hast, dass du einfach irgendwie den weil wie viele Stunden am Stück geheadbangt hast irgendwo? Was war das exzessivste Headbangen?
Boah, ich weiß es nicht. Aber auf Festivals war bestimmt irgendwie 2-3 Stunden. Aber dann bist du halt auch, also wenn ich 2-3 Stunden geheadbangt habe, dann fällt mein Kopf danach einfach so runter. Dann kann ich den gar nicht mehr halten. Habe ich so eine Halskrause. Ja. Das ist ja auch ein Muskel.
Dieses Rockding, das hat dich einfach als Kind schon irgendwie gereizt? Oder wie bist du da so in dieses?
Ja, ich bin irgendwie immer mit Gitarren aufgewachsen. Also für mich war das irgendwie normal, dass Musik Gitarren beinhaltet, egal ob das irgendwie ruhiger ist oder härter. Und ich habe auf jeden Fall auch so ein bisschen alles erkundet. Also ich war ein riesen Eminem-Fan auch als Teenagerin. Aber ja, das ist irgendwie so das, wo ich hängen geblieben bin und wo ich dann auch am Ende so ein bisschen als Teenager dann weggegangen bin und wo ich so mein Umfeld hatte. Mhm. Und dann kamen Konzerte dazu und das hat mich einfach immer mitgerissen.
Hast du Lemmy mal kennengelernt?
Also kennengelernt klingt so, als ob ich irgendwie länger als 2 Wörter mit ihm gesprochen hätte, daher nein, aber ich habe ihn auf jeden Fall mal getroffen.
Okay, krass. Der war ja in meinem Studio, also was jetzt die Kunstwerkstatt ist, das war früher ein Rockstudio und da hat er irgendwie 2 Alben aufgenommen. Und deshalb irgendwie habe ich immer so diesen Flash, so dass also ist auch einer der krassesten Dudes. Ne? Ich habe irgendwann mal so einen Wackenbericht gesehen, wo irgendwie gefragt wurde, so ein ganz steifer deutscher Dude, der ihn so interviewt hat, weißt du, so, und Lemmy Kilmister, eben der Über-Rock'n'Roller aller Zeiten, und dann so, hey, how's your day going so far? Und er so, well, I got a blowjob when I woke up and from then it all went downhill. Das war seine Ansage. Super krasser Typ auf jeden Fall.
Ja, mega Charakter.
Und gab es nicht auch diese, es gab doch diese krasse Doku auch auf Netflix, ne, wo sein Sohn auch so viel erzählt, ne?
Ja, ja.
Der irgendwie erzählt, dass er irgendwie mit 14 oder so Lemmy zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ey, wenn du Drogen nehmen willst, dann nimm auf jeden Fall nie Speed, nimm Koks und dann ihm gleich irgendwie alles so.
Ja, andersrum, glaube ich.
Oder so. Also, nee, kein Koks, sondern nimm Speed. Ja.
Aber das amerikanische Speed, das verwechselt man ja gerne mal. Das ist Meth auf jeden Fall.
Ach so, ja, ich habe gerade so eine Podcast-Folge gehört, eine der letzten Joe Rogan-Folgen, wo so ein Dr. Carl irgendwie so ein, weiß nicht, wie der Nachname ist, der so ein Buch geschrieben hat, irgendwie Drug Use for Grown-Ups, der so mit Ü30 überhaupt erst angefangen hat, Drogen zu nehmen, aber dann wirklich alle Drogen komplett durchgetestet und auch eben mit den Selbsttest, wie lange dauert es, um wieder runterzukommen, also wie ist wirklich die physische Abhängigkeit von diesen Drogen und in dem Podcast sind super viele interessante Fakten, also wann irgendwelche Drogen illegalisiert wurden und auch aus welchen politischen Gründen. Und da habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass PCP, was immer früher im Rap wurde, PCP, Angel Dust, war so der Ghetto-Name dafür, das kam in den 90ern super oft vor und auch zum Beispiel in diesem legendären Film Friday mit Ice Cube und Chris Tucker, wo die den ganzen Tag nur irgendwie auf der Veranda chillen und da im Ghetto rumkiffen, da raucht Chris Tucker irgendwann so ein Joint mit solchen Latinos und fängt auch auf einmal so an, so ein bisschen zu twitchen, weißt du, zu zucken und so. Und das ist eben PCP, Angel Dust. Und jetzt habe ich irgendwie erfahren in diesem Podcast, dass es die gleiche chemische Zusammensetzung ist, wie was Ketamin ist. Also eigentlich ist es genau das Gleiche. So.
Ah, krass.
Und Morphium ist ja auch genau das Gleiche wie Heroin eigentlich. Und also so voll viele Sachen sind einfach von den chemischen Wirkstoffen her super interessant.
Ja, da gibt es eigentlich viel zu wenig Allgemeinbildung zu.
Ja.
Also die Leute werden irgendwie, wenn die mit 18 in Berlin ankommen, werden die einfach in so Clubs geworfen und ja, das finde ich auch immer super krass.
Ja, das ist echt das Problem wahrscheinlich bei diesen ganzen Tabuthemen, also Sex, Gewalt, Drogen, alles, was so ungern angesprochen wird, ja, führt dann am Ende auch zu mangelnder Aufklärung bei einem ganz großen Teil, ne? Und auch durch diese Illegalisierung, also ein ganz krasses Pro-Argument in Oregon zum Beispiel, ist ja wirklich, sind ja alle Drogen jetzt legal, ne?
Alle?
Und ich war ja da jetzt die letzten 10 Jahre, irgendwie seit 2009 hat mein Sohn da ja gewohnt, und ich war eben in Portland, Oregon, so einem Ort, wo ich sonst wahrscheinlich nie hingegangen wäre oder sonst, wenn ich einmal da gewesen wäre, nie wieder hingekommen wäre, wenn mein Sohn nicht da wäre. Und ich war da eben 30, 40 Mal über diese 10 Jahre und ein paar Jahre lang irgendwie dann illegal da auf der, so im Park Weed geholt, dann haben die da irgendwann aufgeräumt, dann habe ich nie Weed bekommen, wenn ich da war, und dann irgendwann war es auf einmal legal, ne? Und dann wirklich so, kannst du in Läden gehen, so musst du einen Ausweis haben.
Aber ist das jetzt noch so mit so einer Medical Card?
Nee, genau, das war zuerst war es der Medical, und da waren die auch super streng, so, weil in L.A., wenn du jetzt Venice Beach lang läufst, dann kriegst du in 2 Minuten eine Medical Card, na egal, wo du herkommst und ob du irgendeinen Ausweis hast, der gültig ist, aber da waren die sehr streng, aber denn sobald es wirklich für Recreational Use war, war es einfach für jeden erhältlich, sobald du einen Pass hast. Und jetzt alle Drogen. Also jetzt ist es richtig so ein Social Experiment, wo die sehen, also es ist komplett decriminalized. Und ich weiß jetzt nicht in allen Facetten, wie das ganze System, also ich glaube nicht, dass da jetzt in den Supermärkten Heroin verkauft wird, aber auf jeden Fall ein interessantes Argument. Und vor allem, weil das Prüfen der Qualität ja nicht möglich ist, wenn alles illegal ist. Ne?
Ja.
So in Spanien zum Beispiel haben die auf diesen riesen, oder ich glaube auf mehreren von diesen internationalen Elektrofestivals, wo viel chemische Drogen konsumiert werden, einfach Teststände, wo Leute dann einfach hingehen können und ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass da irgendwelche Bullen auflauern, da sagen können, hier, check mal kurz meine Pillen, mein Pulver, was auch immer.
Ja, da ist eine Legalisierung auf jeden Fall ein krasser Vorteil von.
Hast du viel Erfahrung mit Drogen in deinem Leben gehabt?
Ja, ich hatte auf jeden Fall eine Phase, also von 17 bis, weiß ich gar nicht, ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her.
Du Mutter jetzt eindeutig nicht mehr.
Also, sorry, aber Mütter können auch Drogen nehmen, ne? Aber ja, jetzt habe ich gerade nicht so.
Crack in der Muttermilch schadet nicht. Nee, aber... Also so richtig so diese Berlin.
Ja, so einmal alles
rein und dann
durchprobiert, ne? Also nicht alles so, aber schon so das meiste. Also genauso wie ich halt andere Sachen irgendwie gerne ausprobieren wollte, war das auch alles auf meiner Liste.
Und aber irgendwelche herausragenden Erfahrungen oder irgendwas?
Ey, ganz ehrlich, das Beste, was ich je genommen habe, ne? Ich weiß nicht, was das über mich aussagt, war keine illegale Droge, sondern war Xanax in Amerika.
Krass.
Hat mir jemand gegeben, weil ich so einen krassen Jetlag hatte. Oh. Und war dann so, ey, versuch die erste Zeit wach zu bleiben, dann wird's richtig cool. Und dann dachte ich echt so, wow. Ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal in meinem Leben wirklich keine einzige Sorge habe.
Krass.
Also super gefährlich.
Ja, das ist super gefährlich.
Und ich hatte auch einen richtigen Upturn danach. Also das war echt nicht cool. Wo ich mir so vorstelle, ey, die kriegen das ja alle dort irgendwie gefühlt.
Genau,
ne?
Ja.
Also es wird super schnell verschrieben und die nehmen ja dann viele. Und ich habe irgendwie so ein kleines Stück genommen von einer Xanax-Pille. Also es war schon krass.
Ja, genau. Und wenn du dann eben runterkommst, kriegst du da natürlich dann auch direkt die andere Pille, die dir wieder hilft. Weißt du?
Also,
dass die Xanax dann am nächsten Tag nicht mehr so wehtut, aber dann brauchst du sie trotzdem abends wieder und dann bist du eben einmal in diesem Strudel drin, wo ja super viele Leute da in Amerika reinkommen, weil es so leicht und so accessible ist. Also das ist schon wieder auch das krasse Gegenteil. Also wenn Drogen legal sind und aber die Industrie dahinter einfach so profitgeil ist, dass sie über das Wohl der Menschen hinaus einfach denen viel zu viele Drogen geben. Ne? Das
ist
auf jeden Fall.
Aber das war für mich auf jeden Fall das Krasseste, was ich hier genommen habe. Ne? Und die anderen Sachen...
Interessant.
Also irgendwann hatte ich so einen Upturn so auf alle Techno-Drogen. Auch. Ich war auch eine Zeit lang echt viel auf Techno feiern. Erst so gezwungenermaßen und dann tatsächlich echt eine Weile leidenschaftlich. Aber bist du immer so beim Gras geblieben? Oder?
Ich habe schon auch hier und da andere Sachen probiert in meinem Leben, aber Gras war irgendwie so das, wo ich irgendwie immer so home. Also, und vor allem freue ich mich, dass ich nie Alkohol gut fand, so, weil auch Alkoholnächte sind auf jeden Fall auch viel krasser als irgendwelche Drogennächte bei mir gewesen. Also der nächste Tag. Also ich finde, so Alkohol ist, finde ich, mit die schlimmste und also sowohl persönlichkeitsveränderndste Droge in dem Moment, wo man sie nimmt, und auch die mit den krassesten Nachwirkungen für mich auf jeden Fall. So, aber Kiffen war schon irgendwie so schon die Konstante. So. Ich glaube, ich habe mich auch irgendwie vor vielen quasi so also bestimmt auch manche Krisen sehr befruchtet sozusagen, weil es natürlich auch, weißt du, so ein bisschen so ein gutes Bett für Melancholie, so ein gutes Beet, weißt du, so um Melancholie und Selbstmitleid Samen zu sehen, kann Kiffen auch bieten. So. Aber ich glaube, irgendwie so dieser Tunnelblick-Fokus hat mich irgendwie schon durch vieles ganz gut durchkommen lassen, auf jeden Fall. Vor allem auch durch den Alltag. Irgendwann habe ich wirklich gemerkt, so auch dieses Fame-Ding einfach. Weißt du, ich gehe so auf die Straße und das ist natürlich echt weniger heute jetzt, weil diese Teenies mich nicht mehr alle voll quatschen. Aber ich gehe wirklich auf die Straße und irgendwie nach 3-4 Minuten, ist so teilweise echt die erste Person, sobald ich vor die Tür gehe, ist auf einmal, weißt du, so in meinem Leben und kennt mich und ich kenne sie nicht. Und das sind teilweise dann am Tag. Und das ist mir irgendwie erst so bewusst geworden, so, dass es echt viele Interaktionen denn doch sind, weißt du so? Und ich dann irgendwie aber schön so wegblenden kann, so als ich irgendwie...
Ja, krass. Ja. Das stelle ich mir total anstrengend vor. Also ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen gekifft in meinem Leben und ich habe, glaube ich, da eine komplett andere, eine komplett andere Wirkung. Also wenn ich dann irgendwie noch breit wäre, wenn mich fremde Menschen ansprechen würden, würde ich komplett Panik bekommen, glaube ich.
Ja, aber es ist eben auch echt das Ding, wie Drogen... welcher Wirkstoff dich wie stimuliert. Ne? Ich meine, manche Leute können eben auch super krass viel Alkohol trinken und sind nicht nächsten Tag hangover und währenddessen irgendwie auch noch einigermaßen, weißt du, ansprechfähig. Manche sind nach einem Drink vollkommen am Arsch. Ich habe mich auch nie mit diesem Kifferklischee identifiziert und deshalb auch nie so, obwohl ich schon pro Legalisierung bin, aber in dem Kontext, in dem darüber geredet wird, in der Öffentlichkeit, so eine Hanfparade oder so, da sind bestimmt dann auch irgendwelche schlauen Statements, aber in erster Linie ist es so ein bisschen dieses Kiffer-Klischee, weißt du, wir gehen alle auf die Straße und wollen irgendwie kiffen, habe ich das Gefühl gehabt, weißt du, so wie bei einer Christopher Street Day geht es auch nicht um die politischen Inhalte von außen betrachtet, weißt du, so von Homosexualität, sondern von außen betrachtet sieht es eben schon aus wie eine Celebration der Sexualität sozusagen auch, weißt du? Mhm. So, und beim Kiffen ist es eben so ein bisschen so dieses, okay, wir sind jetzt alle derbe stoned und, weißt du, ich finde viele von den Kiffer-Klischees, damit identifiziere ich mich gar nicht, weil ich super zielstrebig bin, super arbeitswütig und also mir das eher hilft, meinen Tunnelblick zu schärfen, als dass es mir hilft, runterzukommen, auf jeden Fall.
Ja, weißt du, wie du ohne Gras bist?
Ja, schon, auf jeden Fall, eigentlich genauso und dann auf leichter reizbar, definitiv, auf jeden Fall, und ich träume mehr und kann mich mehr an Träume erinnern. Wobei ich dieses Jahr, seit dem Anfang des Jahres, super viel Träume erinnere, komischerweise.
Ja.
So, obwohl ich nichts irgendwie großartig geändert habe. Mehr träumen eigentlich.
Hast du jetzt allgemein auch so weniger Stress irgendwie, so durch die Situation? Also
das letzte Jahr war schon sehr entschleunigt und dann aber zwischendurch auch wieder... selbstgemachter Stress, weil ich dann auch gemerkt habe, ich so krass im Flow war von meinem, ich hatte ja so ein Album 2019 rausgebracht, wo der Follow-up-Teil, der zweite Teil Mitte letzten Jahres kommen sollte und da war ich eigentlich, als der erste Lockdown kam, schon am Mixen und war, weißt du, voll in meiner Vision und dann alles so on hold und habe immer weiter Musik gemacht, aber habe irgendwann so gemerkt, dass ich nicht mehr dieses Gesamtbild so zusammenkriege, weißt du, dass ich nicht mehr wusste jetzt, was das Album sein soll, weil ich auch nicht irgendwie diese Welt, weißt du, weil es auf einmal so viele Themen, ne, so diese ganze Gesundheitsthemen und was es jetzt war und was es nicht war und weißt du, auf welcher Seite steht man und dann kam diese ganze Black Lives Matter Ding, so dann habe ich dazu irgendwie auch so ein Song und ein Statement gemacht in der Zeit und aber irgendwie habe ich es jetzt erst wieder so ein bisschen diesen Fokus so für mein, was ich, also irgendwie das Jahr hat, also Ende letzten Jahres hat so viel Craziness so gebracht, dass so viele persönliche viel persönlicher Aufarbeitungszwang quasi kam so und deshalb bin ich jetzt echt gut ins Jahr gestartet mit viel Masterplan.
Cool. Ja.
Bei dir? Wie ist für dich das Jahr? Wie fühlt es sich an?
Ganz gut, ehrlich gesagt. Also ich war letztes Jahr auch so ein bisschen schockiert, weil ich kam halt aus der Elternzeit und dann kam Corona.
Stimmt.
Das war für mich erstmal so, also mein absoluter Albtraum ist einfach so eine, nur eine Mutter zu sein. Ne? Also das mag für viele irgendwie nicht gut klingen, aber ich brauche irgendwie diesen Ausgleich und ich hatte mich super darauf gefreut, neue Projekte anzufangen und alles. Deswegen war das schon erstmal so ein Schlag ins Gesicht irgendwie, aber ich habe dann ziemlich schnell komplett umdisponiert und habe dann auch super viel gearbeitet letztes Jahr und starte jetzt auf jeden Fall auch ganz gut. Gründe gerade eine neue Firma.
Ja.
Kommt dann aber alles noch.
Ja. Wie hat sich denn das eigentlich insgesamt entwickelt, also da von deiner Wahrnehmung? Kannst du so ein bisschen erzählen, weil so von irgendwie mit 17 nach Berlin gekommen, wolltest Fotografin werden, denn irgendwie bestimmt auch durch das Modeln ein bisschen verdient. Du hast ja auf jeden Fall auch geschauspielert, auch in teilweise krassen Filmen, die auf Netflix sind, so, wo man dich für 0,4 Sekunden sieht, dann aber immerhin so, ne? Paul Rudd und so, schon mit krassen
Alexander Leuten. Alexander Skarsgård, dafür habe ich das gemacht. Ich durfte ihm einmal kurz in die Augen schauen. So. Das ist noch eine zweite Szene, ne? Die hast du nicht erwähnt, die ist 0,1 Sekunden.
Okay, alles klar, nee, ich habe nur die
0,4, ja.
Und genau, wie hat sich dein oder wie gehst du so aufs Leben, so nimmst du das Leben, wenn es so, weil du hast ja keinen festen Job, den man jetzt so richtig benennen kann, und wie entscheidest du, welche Projekte du pickst, und wie hast du gelernt, auch so diese einzelnen Business-Facetten irgendwie zu verstehen und ja, und dich dann und kannst jetzt so deine Pläne machen, was du wo machen willst, oder wie gehst du damit um? Bist du eher so proaktiv, dass du sagst, ey, ich will einfach ein TV-Format, dann schreibst du eins und gehst an Sender, und bei Podcast-Formaten auch, oder sind viele Sachen passiert, weil Leute auf dich zugekommen sind, oder wie ist so dein?
Also ich glaube, die ersten Jahre, wo ich gearbeitet habe, sind diese Leute eigentlich alle auf mich zugekommen, tatsächlich. Und irgendwann hat mich das aber genervt, weil ich habe irgendwie darauf gewartet, dass die idealen Formate einfach auf mich zukommen und dass Menschen was in mir sehen, was ich in mir sehe, und habe dabei aber immer wieder dieselben Jobs gemacht, die ich gar nicht mehr in mir gesehen habe. Deswegen habe ich das irgendwann so ein bisschen selbst in die Hand genommen, und inzwischen gehe ich tatsächlich aktiv konzipiere ich Formate und gehe damit auf Leute zu, und auch jetzt mit meiner neuen Gründung ist alles komplett irgendwie aus meiner Hand und mein Plan, und das fühlt sich schon nochmal anders an. Ne? Also man fühlt sich irgendwie auch ein bisschen erwachsener, muss ich sagen, weil es natürlich auch viel Verantwortung ist und man nicht mehr so die ausführende Kraft ist, wie vielleicht vor, weiß nicht, 6 Jahren oder so. Aber es fühlt sich besser an.
Ja, man muss auf jeden Fall auch Sachen abgeben können, sonst macht man sich voll kaputt. Ja. Vor allem, wenn man dann gute Leute hat, denen man es abgeben kann.
Definitiv.
Aber fällt dir das, oder ist dir das leicht gefallen in deinem Werdegang, wenn man in diese ganzen Welten reinschaut, ist dir relativ schnell klar geworden, so wie viele Möglichkeiten es da gibt, sowohl sich selbst zu verwirklichen, als auch irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis, Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich mal, Geld zu verdienen? Oder war es viel Trial and Error?
Also es gab solche Phasen und solche, ne? Es gab auf jeden Fall Phasen, wo ich mir dachte, oh Mann, ey, ich muss den Job annehmen, und ich habe eigentlich gar keinen Bock da drauf. Und ich war irgendwie in so einer Ecke, wo ich irgendwie gar keine Lust mehr hatte, da zu sein. Also gerade auch sowas so Ende von, also ich würde es nicht Modelkarriere nennen, also, aber ich habe eben ein paar Jahre gemodelt, und als es dann langsam zu Ende gegangen ist und ich gemerkt habe, dass ich eigentlich keine Lust mehr darauf habe, aber noch weiter darin gearbeitet habe, das hat sich einfach nicht gut angefühlt, ne? Und ich bin extrem schwer, also mir fällt es extrem schwer, so eine Frustration auszuhalten. Das ist, glaube ich, mein größter Antrieb auch. Sobald ich mich irgendwie unwohl fühle in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einem Beruf, versuche ich irgendwas daran zu ändern und das zu optimieren oder was Neues mir zu suchen. Und ich habe irgendwie immer so ein krasses Bedürfnis, so erfüllt zu sein, egal ob beruflich oder privat. Und das hat natürlich positive, aber auch negative Auswirkungen. Aber beruflich natürlich auch ganz viele positive, weil ich echt oft Sachen selbst dann in die Hand nehme. Ja.
Hast du für dich irgendwann, das finde ich auch immer interessant, gibt es so einen Tagessatz, unter dem du nichts machst? Oder ist es trotzdem, liegt es immer noch an
dem... Da würde ich ja jetzt nicht hier sitzen.
Nee, klar. Also abgesehen von Sachen, so Interviews sind ja bisher immer noch irgendwie, oder so Podcasts. Ich glaube, da zahlt sich in Deutschland, glaube ich, noch keiner gegenseitig eine Gage für, oder? Für Podcast.
Kommt drauf an, was es ist.
Weiß nicht, vielleicht, ne, wenn es richtig so redaktionell aufgearbeitete Dinge und man hat da irgendwie Wortbeiträge oder so, aber jetzt für so Gespräche. Nee, aber ich meine sonst, ich finde es interessant, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, denn auch im Sinne von, ich arbeite ja mit vielen Leuten und brauche die ja auch oft als Dienstleister und weißt du, und bin super großzügig und bin immer echt so, also ich glaube, einer von den Rappern oder Leuten im deutschen Showbusiness, über dem es am wenigsten Stories gibt, wahrscheinlich, weißt du, dass ich irgendwie Leute abgefuckt habe, schlecht bezahlt habe, unterbezahlt oder so. Also ich achte da sehr krass drauf, mache super vieles direkt mit den Leuten auch und so. Also gerade wenn es irgendwie Produzenten auf meinem Album und weißt du, ich überlasse dann nichts dem Zufall, dass der jetzt irgendwie, weißt du, mein Manager genau jetzt, weißt du, das Gefühl dafür hat und ich weiß, wie ich mein Budget verwalte und so. Und habe aber bei manchen Schnittstellen dann immer gesehen, es gibt so Leute, die einfach cool sind und auch manchmal so ein Ding, wo dann gerade kein Geld da ist, irgendwie mitmachen. Und dann gibt es so Leute, die haben einfach irgendwann so ihren Satz. Und dann denkst du so, okay, ist cool, ich respektiere das, dass du unter 500 Euro nichts machst, aber nur weil du jetzt den einen Tag nicht bei mir umsonst mitgekommen bist, hast du vielleicht 20.000 Euro in den nächsten Jahren verpasst, weil ich werde dich nicht mehr einladen für ein Projekt, weißt du? Mhm. Und das mache ich nicht, weil ich denke, Leute schulden mir, weil ich Sammy Deluxe bin, einen Tag umsonst Arbeit, sondern weil ich selber einfach so bin, weißt du, weil ich super viel, ich habe ganze Alben für irgendwelche jungen Künstler produziert, ohne einen Cent zu kriegen und weißt du, ich mache einfach, wenn ich Bock habe, Sachen zu machen, mache ich die. Und deshalb finde ich es immer interessant, ob Leute so eher so diesen Weg, weil jeder will ja was von einem, ne? So, und irgendwie deine Anwesenheit ist dann ja auch irgendwann ein Value für andere Leute. Aber wie hast du das so für dich gehandelt? Wie entscheidest du auch, was für Preise du für was aufrufst? Und sind das alles so eigene, selbstgemachte Werte oder hast du noch Leute, die dich beraten? Oder?
Also es fühlt sich gerade alles so weit entfernt an, weil gefühlt seitdem
keiner Corona, bezahlt dich für irgendwas.
Seitdem Corona da ist, mache ich irgendwie nur noch Sachen, die man von zu Hause aus machen kann und die mache ich dann nur noch für Geld, weil das sind jetzt keine aufregenden, also es sind schon coole Sachen, ne? Ich würde das jetzt überhaupt nicht runterreden, aber es sind halt keine super neuen, aufregenden Dinge, die man, wo man so eine einmalige Chance hat, ne? Also mir war das ab einem gewissen Zeitpunkt extrem wichtig, dass ich alle Menschen um mich herum bezahle für das, was sie für mich tun. Und im Gegenzug wollte ich natürlich auch bezahlt werden. Und ich finde, in Berlin rutscht man super schnell in so eine Gefallennummer rein, dass man sich nur noch gegenseitig Gefallen macht. Es gibt da aber so ein bisschen Ausnahmen. Also wenn man irgendwie kreativ irgendwas zusammen erschafft, ne? Also ob das irgendwie ein neues Format ist oder ob das ja, also kommt halt drauf an, in welchem Bereich du natürlich arbeitest, aber bei mir wäre das eher ein neues Format oder vielleicht auch ein Video oder sonst irgendwas. Wenn man da zusammen was erschafft, finde ich, ist das was anderes, weil da macht man das ja für die Sache. Ja. Wenn mich jetzt aber jemand fragt, kannst du irgendeine Dienstleistung für mich erledigen und ich bezahle dich nicht dafür, würde ich das halt nicht machen. Ja. So. Egal, was das ist, einfach weil ich habe so viele Jahre so viel gemacht für so wenig Geld und es hat mir nicht so viel gebracht, wie als ich angefangen habe, einfach zu sagen, nee, mache ich nicht mehr. Ne?
Ja, also ich weiß nicht, ne? Was das bringt, so dieses selber seinen Wert definieren und dann einfach auch mal Nein sagen, dann merken so, krass, man kann trotzdem überleben und man muss auch nicht jeden Scheiß machen. Und das ist auch.
Also bei mir, ich weiß nicht, ob das daran liegt, auch dass ich eine Frau bin. Ich glaube, das ist dann immer noch mal ein bisschen anders, wenn man anfängt dann zu sagen, ey, nee, jetzt will ich halt irgendwie Geld dafür haben. Aber bei mir hat das alles verändert. Ne? Und also wirklich in kürzester Zeit, so dass ich angefangen habe, Jobs abzusagen, die mir halt zu schlecht bezahlt waren. Weil ich muss sagen, ich habe wirklich jahrelang immer wieder, also fast täglich eigentlich Anrufe bekommen, wo dann kam, ja, wir brauchen hier jemanden und ja, Budget, puh, schwierig, ne? Und du solltest auf jeden Fall nackt sein. Und also ob das jetzt irgendwie große Spielfilme waren, ne? Wo ich einen Anruf bekommen habe und so, keine Ahnung, ein Regisseur, den ich sehr bewundere, ich werde jetzt nicht den Namen sagen, will, dass du in seinem Film mitspielst. Und ich war so, oh mein Gott, yeah, es passiert endlich. Und dann so, ja, und zwar bist du halt hier irgendwie hinter der Wursttheke und holst deine Brüste raus. Und ich war so, fuck, ey. Und ich habe halt wirklich, also die Netflix-Nummer habe ich echt, die habe ich gerne gemacht, weil ich einfach den Cast so mega krass fand. Und ich war mir
wie
sicher,
heißt der Film nochmal für die Leute, die es
Mute.
Mute, ne?
Yeah. Mit
Paul Rudd und
Alexander Skarsgård und Justin Theroux. Mhm. Ich wusste einfach, dass es so eine einmalige Chance ist, irgendwie mit so krassen Schauspielern in einem Raum zu sein. Deswegen habe ich das mitgemacht. Aber das war schon so die Phase, wo ich eigentlich sowas gar nicht mehr gemacht habe, weil ich wirklich also für so viele Produktionen solche Anfragen bekommen habe. Und das war nie so, dass es mir irgendwas gebracht hätte. Ne? Also selbst wenn die dann gesagt haben, ja, du bekommst auch Credits, also willst du dann crazy, irgendwie als sexy Barkeeperin irgendwie an 150. Stelle hinten stehen. Also niemand interessiert sich dafür. Ne? Und das war ja auch nie die Schauspielerei, die ich dann machen wollte. Ne? Ich habe ja, es war ja so ein bisschen schwierig, ich wollte irgendwie Schauspielern, aber ich hatte vorher und auch währenddessen Aktfotos gemacht. Ja. Dadurch habe ich einfach nur Anfragen bekommen, wo ich nackt war.
Okay, das bedingt sich denn so? Hattest keine in deiner Setcard keine Fotos, wo du angezogen warst? Oder?
Nee, ja, ich hatte einfach keine Fotos, deswegen gab es da viele Missverständnisse. Ja, das, okay. Nee, also auch nicht nur Anfragen, aber schon sehr, sehr viele Sachen. Okay. Und das war dann halt immer so, ah, wir brauchen jemanden mit Brüsten. Ah, warte, ich kenne jemanden, Leila Lauffeuer. Ja, cool, ruf mir an. So. Und das irgendwann hat mich das schon...
Körperteil bekannt zu sein, ne?
So? Ja, wie absurd. Ich meine, ich hatte ein Musikvideodreh irgendwann, wo der Mund von Wiz Khalifa auf meiner, also da war mein Nippel sozusagen, ne? Also wo ich einfach, ich war noch nicht mal geschminkt, glaube ich.
Achso, also die haben einfach seinen Mund da reingemacht.
Genau, also man hat nur meine Brust gesehen und seinen Mund, wie er auf meiner Brust singt sozusagen. Also auch super absurd. Ja, es ist schon echt krass, wo mich diese Brüste überall hingebracht haben.
Voll. Kennst du diesen einen Sketch von Dave Chappelle mit so einer großbrüstigen Frau, die sich irgendwie beim Joggen, dann, weil alles sehr viel Schwungmasse am Rumschwingen ist, dann irgendwie so sich beklagt bei ihrer Freundin, so die kleinere Brüste hat, und dann kommt irgendwie so Dave Chappelle als so ein kleiner, wie so ein...
So ein Engel.
Ja, so ein Engel und irgendwie be careful what you wish for und dann irgendwie beamt er sie so eine Traumsequenz sozusagen, wo sie dann so durch ein, zwei Situationen durchlaufen muss, irgendwie Vorstellungsgespräch oder so zur Beförderung, und eigentlich war der Typ immer voll nice zu ihr und auf einmal kommt sie da mal rein und hat nicht viel zu bieten obenrum und verliert direkt ihren Job und also überall ist alles härter so, und dann danach ist sie so super appreciative und ist so, okay, nee, jetzt weiß ich, was es wert ist und wie viel Türen das im Alltag dann doch irgendwie aufmacht, ne? Also, oder ich meine, das muss ich ja nicht nur jetzt auf Brüste beziehen, aber generell einfach was irgendwie so optische Attribute, weißt du, für die man ja oft einfach nichts kann. Also klar, wenn man sie pflegt, gut so, aber weißt du, so erstmal, es ist ja Genetik so, die einen irgendwie zu dem gemacht hat. Ne?
Oder ein guter Arzt.
Oder ein guter Arzt.
Oder eine gute Ärztin. Oh. Ja, es ist so ein bisschen, ich stehe da so ein bisschen ambivalent zu. Also ich hatte auf jeden Fall auch eine Phase in meinem Leben, wo ich das extrem genutzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich war das immer so dieses, ich habe so viele Nachteile, so von meinem Körperbau her. So, ich muss jetzt auch die Vorteile ausschöpfen. Das war auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich angefangen habe, auch wirklich Aktfotos zu machen. Und also, nachdem ich natürlich die ersten Aktfotos gemacht habe, das war ja, also die ersten waren einfach nur, ich arbeite mit Olli zusammen und so. Und dann, als ich das dann irgendwann dann auch mit anderen Leuten gemacht habe, dachte ich so, okay, ich nutze das jetzt einfach, weil, also ich finde schon, dass das auch sehr viele Nachteile mit sich bringt. Gerade was so Wahrnehmung angeht von Menschen.
Also dieses einfach drauf reduziert werden, meinst du? Oder?
Ja, total. Oder auch nicht ernst genommen werden. Also das finde ich ist was, was am größten ist. Oder auch auf der Straße die ganze Zeit angequatscht zu werden. Ich meine, das kennst du, aber vielleicht aus anderen Gründen.
Ja, deshalb habe ich ja echt immer ein extremes Empathieverständnis für hübsche Frauen, weil ich denke einfach, das ist so wie einfach berühmt sein. So einfach egal, wo du hinkommst, du hast deine Vorteile, du kommst umsonst in den Club, ich komme umsonst in den Club, ich krieg den Drink wahrscheinlich auch umsonst, wahrscheinlich wollen mir noch 20 Leute einen Drink ausgeben, aber ich bin dann immer noch ein Mann und keiner wird mich angrapschen, ich gehe nie mit so einem Angst-Mindstate durch die Welt und denke irgendwie, ich kann jetzt so ein Victim von diesem Ding sein, und das ist schon echt krass für viele Frauen. Ich meine, du bist eben auch groß. Du wirkst auch nicht wie jemand, der so sich je irgendwie wie ein Victim. Also du hattest, glaube ich, nie so viel Angst vor irgendwas und dementsprechend dich auch in alle möglichen Situationen wahrscheinlich reingestürzt. Ne?
Naja, das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sage, ich hätte nie irgendwie Angst vor irgendwas gehabt. Aber ja, ich bin schon ziemlich sicher durchs Leben gegangen. Aber also ich meine, die letzten Jahre, wo ich in Berlin Moabit gewohnt habe, da war ich schon echt sehr an meiner Grenze, muss ich sagen. Also was so auf der Straße rumlaufen anging, da bin ich dann auch echt ab und zu mal richtig laut geworden. Aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, aber du hattest nie das Problem, dass du dich so durchschlängeln musst, so zwischen Erwartungen. Weil das finde ich irgendwie so dieses ekligste Gefühl. Also selbst wenn du von mir aus in den Club reinkommst, an der Schlange vorbei, du musst keinen Eintritt zahlen, du kriegst Drinks vom Barkeeper oder von irgendjemandem dort, der den Drink ausgibt, hast du permanent das Gefühl, dass alle Leute was dafür wollen.
Ja.
So, und dass alle Leute dich angeiern, und das ist jetzt natürlich verallgemeinert, ne? Aber das ist schon echt unangenehm.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also ich hatte irgendwann echt so eine Überdosis von Menschenmassen. Also wie du wahrscheinlich, aber halt eben mit einem anderen Grund.
Ja, ich glaube insgesamt auf jeden Fall so in deiner History so durch das, was irgendwie deine Eltern oder Gott oder die Genetik dir optisch mitgegeben haben, plus auch noch den Weg, den du gewählt hast, du hast auf jeden Fall extrem krasse Erfahrungswerte, glaube ich, auch wie ich als Person der Öffentlichkeit, wenn es so um zwischenmenschliche, psychologische Sachen geht einfach, ne? Weil einfach so schnell, man so schnell mit Leuten konfrontiert ist und also automatisch. Ne? Und ich glaube, du hast auf jeden Fall auch, du hast auch sehr viele, also hast auch einfach einen Draw irgendwie, obwohl du eine junge Frau bist, hast du, glaube ich, immer schon auch sehr viel ältere Männer angezogen und kennst auch sehr viele Leute irgendwie im Showbiz. Gab auch schon mal ein paar Schlagzeilen und so. Ich will auf keinen Fall so darauf eingehen, aber ich will eigentlich nur darauf eingehen, du bist irgendwie auch so eine Frau, glaube ich, die viele Männer kennt, viele Werte irgendwie, also sich viel mit dem Thema Männlichkeit und Weiblichkeit auch beschäftigt. Und ja, ich hoffe auch, dass wir da vielleicht nochmal in Zukunft irgendwas ein bisschen in diese Themen reingehen können oder Formate dazu entwickeln können oder so. Ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema, was also gerade Männlichkeit, aber irgendwie aus der Sicht auch von Frauen mitgestaltet irgendwie. Und
ja, ich finde das auch super spannend, weil ich glaube, dass es ist so traurig das klingt, aber diese ganze MeToo-Nummer zum Beispiel oder auch diese Konsensnummer, dass man sagt, ja, man muss eigentlich immer fragen, bevor man jemanden küsst oder bevor man mit jemandem schläft, um wirklich sicher zu sein, dass der Gegenüber das halt auch will. Ne? Ich glaube, dass das viele Männer verunsichert, tatsächlich. Man hört ja immer wieder dann so ein bisschen so, ja, was darf man denn dann überhaupt noch? Ne? Also was natürlich viel schlimmer klingt, als viele Menschen das meinen. Ja. Aber ich denke echt, dass man dazu super viel noch machen kann auch.
Ja, es ist echt so ähnlich wie bei diesen Rassismus-Themen auch, wo die Comfortzone einfach so, also bei Rassismus glaube ich, die Comfortzone noch schneller, fühlen sich Leute in irgendeine Ecke gedrängt. Also ich glaube, Sexist als Stigma, weißt du so, irgendwas Sexistisches, wirkt, glaube ich, noch nicht so schlimm wie Rassist quasi. Weißt du, also in so einem Alltagskonsens, weißt du, also wenn du irgendwas Sexistisches sagst, so, ich habe schon 1000 sexistische Sachen gesagt, trotzdem, glaube ich, keiner ordnet mich, weißt du, so als ein Typ ein, der für sowas steht. Aber Rassismus ist ja mittlerweile schon so, dass, weißt du, one wrong word und dann ist erstmal, weißt du, der Stempel drauf, so du hast einen falschen Term benutzt oder irgendwas, weißt du?
Ja.
Und, aber ich glaube generell, worauf ich hinaus wollte, ist einfach so, dass es echt so ein Aufklärungsding ist und je mehr man darüber redet, je mehr man Plattformen bietet, dass viele Leute und zu diesen Themen was sagen und man irgendwie einen gesunden Austausch darüber hat so, und auch wieder etabliert, dass verschiedene Meinungen auch, weißt du, auch okay sind, aber irgendwie so ein Konsens vom Verhalten dann vielleicht jedenfalls wichtig ist.
Also ich habe auch das Gefühl, dass Rassismus Menschen mehr verunsichert auf jeden Fall als Sexismus. Ja. So, weil wenn ich zum Beispiel auf Instagram irgendwas poste über Rassismus, habe ich so gut wie keine Antworten darauf. Ne? Also die Leute fühlen sich irgendwie so verunsichert, dass sie noch nicht mal mich korrigieren wollen würden, wenn ich jetzt irgendwas sage, was vielleicht irgendwie, also nicht falsch, aber irgendwie unter Kritik stehen könnte. Wenn ich aber sage, also würde ich jetzt sagen, Männer fassen Frauen an den Arsch, ne? Habe ich sofort 300 Nachrichten von Männern, die sagen, nicht alle Männer fassen Frauen an den Arsch. Ne? Also da ist viel schneller diese Grenze erreicht irgendwo. Und da sind die Leute viel überzeugter von sich selbst auch, ne? Dass sie da die richtige Meinung haben oder den richtigen Blick drauf.
Bist du generell als Person der Öffentlichkeit mehr, wenn du Kritik von Leuten geerntet hast, hast du das Gefühl, du bist mehr irgendwie im Fokus von Männern, die dich kritisieren wollen und sich irgendwie von deiner Weiblichkeit und Sexualität bedroht fühlen oder von Frauen, bei denen das so ist? Weil es gibt ja auch, das finde ich immer so interessant zu sehen, irgendwie in diesem feministischen, sage ich mal jetzt, Diskurs, dass so oft ja jede Art von Sexualisierung von Frauen auch verteufelt wird und dementsprechend aber auch ja mit in dem gleichen Atemzug auch die Frauen, die einfach, weißt du, so ein selbstverständliches Verhältnis zu ihrem Körper haben und vielleicht gerne mal ein Aktfoto machen und so. Also, und ich habe manchmal so das Gefühl, es sind auch so unterschiedliche Frauen. Also weißt du, so Frauen, die sich eh nie von der Kamera ausziehen würden, die dann aber irgendwie für die gesamte Frauheit spricht und sagt, so Sexualität sollte so und so sein. Und dann gibt es aber auch andere Frauen wie du, die mega feministisch und mega auch, also in meinem Sinne denke ich, du, weißt du, willst auch nur, dass es allen Frauen besser geht. Du machst auf deine Art, ne, so deine Moves um die Welt zu verbessern sozusagen, aber bist dann irgendwie schon wieder anders stigmatisiert trotzdem, ne? Weil es eben mit so einer Sexualität oder, ne? So,
ja. Ja, ich meine, es lässt sich natürlich streiten, auch bei vereinzelten Jobs, die ich gemacht habe, lässt sich darüber streiten, ob das jetzt irgendwas zur Gleichberechtigung beigetragen hat, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, also ich sehe das halt auch so. Ich finde halt, die Selbstbestimmtheit der Frau steht an oberster Stelle. Und natürlich auch die Gleichberechtigung, die Gleichstellung mit dem Mann oder männlich identifizierenden Person. Und deswegen, also ich finde das schwierig, wenn Leute sagen, oder auch wenn gerade Frauen sagen, dass Frauen sich nicht ausziehen dürfen. Oder ich finde auch, also ich meine, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber wenn es um Sexarbeit geht, ne, da scheiden sich ja auch die feministischen Meinungen einfach so extrem. Und da gibt es auch viele Standpunkte, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, weil das wieder so eine Art Bevormundung ist. Ja. Also ich rede dabei natürlich nicht über Zwangsprostitution. Ne?
Nee, klar.
Aber ja, also ich finde alles, was eigentlich Menschen sagt, was sie machen sollen oder was nicht anderen Menschen schadet, finde ich einfach, egal ob Frau oder Mann, irgendwie krass unnötig. Weil das einfach, also gerade wenn man das versucht mit Moral irgendwie dann noch zu begründen oder man sagt irgendwie, ja, das darfst du nicht machen, weil guck mal, du bist dir nichts wert, so, deswegen machst du das, so. Das finde ich echt krass und das habe ich auch nie nachvollziehen können. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich mir selbst nichts wert bin. Also das stimmt nicht. Ich hatte bestimmt schon mal das Gefühl, aber nicht in den Situationen, wo mir das irgendwie unterstellt wurde, zum Beispiel. Ja. Also ich finde das super empowernd, Kunst zu machen mit meinem Körper. Ja. So, das finde ich super krass, selbstbestimmt. So, da hatte ich nie das Gefühl, okay, ich mache hier gerade irgendwas, weil ich weiß nicht.
Die Menschheit oder die Männerwelt das erwartet oder was, weil du dann irgendwie, ja, das ist doch gut.
Genau.
Ich gehe ganz kurz auf Klo, dann können wir noch ganz kurz noch final. Ich glaube, ich hatte die Frage, hattest du trotzdem, glaube ich, nicht beantwortet. Hast du mehr Kritik von Männern oder von Frauen bekommen? Das war, glaube ich, worauf ich noch hinaus wollte von meiner ausführlichen.
Das kann ich gar nicht sagen. Also wahrscheinlich mehr konstruktive Kritik von Frauen und mehr so angeekelt sein von Männern. Okay. Also es ist ja ganz oft so, wenn man irgendwie dann so so selbstbestimmt ist als Frau und auch so seinen Körper irgendwie, wenn einem so selbst sein Körper gehört und man so richtig damit nach außen geht, dass viele Männer vor allem damit nicht so gut umgehen können.
Angeekelt ist aber trotzdem echt ein Wort, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Also verunsichert hätte ich jetzt gedacht, oder was ist?
Ja, also, aber die sagen ja nicht, hallo, ich bin verunsichert von deiner Sexualität. Ja. Also, die sind dann eher so, bäh, die würde ich niemals anfassen und so, dreckige Hure und keine Ahnung was. So, also, das meine ich eher mit angeekelt. Ja, natürlich schreibt mir niemand von den Männern, die mich irgendwie dafür kritisieren, schreibt mir niemand, ich fühle mich verunsichert. Ja, eingeschüchtert. Keine Ahnung.
Auf Instagram machst du schon auch so Influencer-Sachen, ne? Also, dass du so für Marken und Sachen, irgendwelche Produkte und sowas in deinen Stories so erwähnst. Ich habe irgendwie, das fand ich noch ganz interessant, dieses Thema jetzt mit der Monetarisierung quasi von diesen öffentlichen Plattformen, die man hat, ne? Die sind uns ja am Anfang irgendwann so gegeben worden und es waren einfach so Netzwerke auf, hey, man kann mit seinen Freunden chatten. Jetzt auf einmal ist es quasi die Hauptbasis aller Kommunikation. Also zumindest in meinem irgendwie künstlerischen Schaffen ist so für mich eigentlich irgendwie Instagram so, ne? Von Input und Output eigentlich so fast mit das Wichtigste irgendwie. Und dann gibt es jetzt aber auch so Leute, die komplett da weggehen, weil es ja eigentlich eine Plattform ist, wo man nicht so viel monetarisieren kann, es sei denn, du machst eben gesponserte Posts und aber du kriegst nicht irgendwie für die Likes direkt Geld oder so, ne? Oder für Follower Geld. Und jetzt gibt es dann so Sachen wie so eine Influencerin aus Miami, so ein Girl, die da so aus der Hip-Hop-Szene kommt und viel mit Musikern macht und aber auch echt so eine hübsche Frau ist, so der ich immer gefolgt bin und auf einmal ist ihr Instagram so kein einziges Foto mehr und alles ist jetzt auf Onlyfans. Und da wollte ich nochmal irgendwie fragen, erstmal machst du auch sowas? Also gibt es irgendwie noch so Sachen, die so diese exklusiven Bereiche so, wo man, also wo du irgendeinen Content der Öffentlichkeit bietest, also ich meine jetzt nicht so sexuell, also gibt es irgendwas, dass du diese Sachen, weil das kann man ja für alles Mögliche nutzen, man kann es ja auch sein, dass du auf OnlyFans dann die Akustik-Gitarren-Sessions von dir kriegst. Also.
Nee, zurzeit gar nicht, tatsächlich. Ja, aber also ich kann, glaube ich, auch mit meinen Fotos, mit meinen Aktfotos kein Geld mehr verdienen, weil die überall im Internet sind. Ja. Also.
Aber generell findest du, weil ich habe mich da so gefragt und dann, weil man versucht ja auch selber mal rauszufinden, wo man selber sexistische, weißt du, so denkt. Ja. So, dann dachte ich dann irgendwie so, okay, irgendwie fand ich es total cool. Also ich finde eh, weil ich nichts pauschal bewerte, weißt du, ich sage nicht irgendwie Frauen, die nur angezogen auf Instagram sind, finde ich langweilig, oder Frauen, die nur nackt sind, finde ich pauschal hot. Ne? Also ich finde so, ich gehe auf manche Profile und denke so, oh Gott, das ist richtig eklig, wie du dich darstellst und das ist traurig und deine Eltern haben dich schlecht erzogen. Und dann gibt es aber auch so Sachen, ey, das ist eine hübsche Frau und weißt du, so, es geht ja auch irgendwie immer ein bisschen um Style und klar kann man auch alles Mögliche reininterpretieren, aber auch als ich dich damals irgendwie auf Instagram gesehen habe und wie dich denn fürs Video angefragt habe, es war eben auch nicht nur so, oh, geil, große Titten, sondern irgendwie, weißt du, ich fand einfach, das, weißt du, du wirktest irgendwie wie eine stylische Person und das Profil hat irgendwie, weißt du, so Charme und irgendwie so eine Artsiness auch, weißt du? Und so ist es dann ja auch bei vielen anderen Leuten und dann, wenn man denen so folgt und das einfach so für bare Münze nimmt, okay, das ist einfach, ihr Körper ist einfach ein Teil ihrer öffentlichen Darstellung. So wie bei mir, Leute folgen mir, weil ich Rapper bin, aber ich poste die halbe Zeit nur Graffiti und weißt du, das nervt bestimmt alle so, aber so, das ist eben Teil meiner öffentlichen Darstellung. Und dann nimmt man das so für bare Münze irgendwann und dann, wenn es aber jetzt nur auf OnlyFans ist und dann man da für Bikini-Fotos Geld zahlt, hatte ich dann schon wieder so das Gefühl, so, aber dann ist es doch irgendwie, weißt du, oder irgendwie habe ich sie vermisst auf Insta und dachte aber auch so, ey, wenn ich jetzt auf OnlyFans gehe, nur um ab und zu so ein Booty-Pick von ihr zu sehen, dann bin ich ja, also dann kann ich, weißt du, mich auch gleich bei Pornhub anmelden, so vom Ding her. Es ist dann irgendwie, und dann dachte ich wieder so, nein, bin ich jetzt sexistisch, so, weil mich interessiert ja schon diese Person, so, aber irgendwie ist ein Teil von dem, was mich interessiert hat, neben den neuen Rappern, die sie in ihrem Podcast hat und so, eben auch irgendwie, weißt du, ihre Workout-Videos, die hart aussehen und so. Und da fand ich es so interessant, so, ob das jetzt irgendwie wieder so eine andere Wertigkeit hat, wenn man das dann so auf diesen bezahlten Portalen macht. So.
Ja, also ich finde das super, dass so viele Frauen inzwischen so ihr eigenes Business aufbauen können dadurch. Ja. Ne? Also das ist einfach super cool. Die verdienen ihr eigenes Geld und haben vorher irgendwie so viel Content für Instagram produziert, waren aber vielleicht nie so eine Zielgruppe für so Sponsoring-Sachen. Hm. Gerne.
Ja, stimmt.
Weil auch wenn du irgendwie so sexy Fotos postest, ist es super schwer, irgendwie eine Markenkooperation zu machen.
Stimmt, ja.
Also es gibt bestimmt auch inzwischen Marken, die dafür geeignet sind. Aber ich weiß noch, früher war das für mich irgendwie super schwierig, wirklich gut bezahlte Aktshootings zu haben, ne? Weil welche Marke will denn da irgendwie, also abgesehen davon, wenn du nackt bist, hast du eh nichts an, so. Deswegen, ja, ich finde das, also ich finde OnlyFans super. Für mich war das irgendwie nie was. Ich hatte auch öfter mal so Vorschläge bekommen, dass ich irgendwie eine eigene Homepage mache und dann haben die Leute so eine Membership und so. Also es war lange, lange bevor OnlyFans irgendwie online ging. Und da hatte ich irgendwie mal Angst, dass ich dann so mit den Leuten kommunizieren muss, weißt du? Dass du dann, also die ganzen Creeps auf Instagram, die ich sonst eher so geblockt habe, wenn die mir auf die Nerven gingen, die hätte ich dann dort, also dachte ich zumindest früher, hätte ich die dann so bespaßen müssen. Und wenn das dann wieder, also wenn ich in einen sexuellen Kontext gesetzt werde, obwohl ich mich da nicht sehe, dann ist es für mich unangenehm. So wie wenn mir jemand schreibt, ich find's voll geil, wenn du irgendwie Strumpfhosen trägst, kannst du mir ein Foto von deinen Füßen in Strumpfhosen schicken, ne? Wenn es nicht mein Kink ist, dann finde ich das unangenehm.
Ja, interessant auch, ne? Obwohl es irgendwie, ja genau, einfach nur, weil es nicht dein Kink ist, ne? Also weil nicht, weil es schlimm für dich wäre, jetzt irgendwie deine Füße in Strumpfhosen zu zeigen, weil du hast ja.
Es wäre überhaupt kein Aufwand für mich, ne? Deswegen ist OnlyFans, glaube ich, ein ganz guter Schnittpunkt für Menschen, die andere Menschen sexualisieren. Und Menschen, die sich selbst da nicht in einer sexuellen Situation sehen und dann als Gegenleistung eben Geld bekommen, ne?
Ja, das ist super. Tiger hat auf jeden Fall neulich irgendwie blank gezogen und, glaube ich, an einem Wochenende ein paar Millionen gemacht, einfach.
Krass.
Mit ein bisschen Ding-Dong rumschwingen.
Ja. Amber Rose ist auch auf OnlyFans, ne?
Ja. Okay, zum Abschluss, ich habe eine super Idee, weil du wurdest auf jeden Fall ja auch schon, also bestimmt auch unangenehm und so, aber du hast bestimmt irgendeine witzige Stalker-Story. So, ich erzähle zuerst eine.
Ja, erzähl mal.
Und dann erzählst du eine, ja? Also so, ich hatte auf jeden Fall war eine Stalkerin in Kiel angeblich, die mir öfter Briefe geschrieben hat. Und die kamen damals immer noch in unserem Büro an, so wo mein Label war, Deluxe Records, und meine Mutter war die, ne, Büroperson. Und eines Tages kam ich in die Office und sie hat gegrinst und gesagt, ja, hier ist lustige Post für dich angekommen. Und ich glaube, die hatte mir schon mal vorher geschrieben, so, aber das war dann wieder so ein extrem ausführender Brief, wie sie sich in irgendeiner Live-Konzertsituation unsterblich in mich verliebt hat und eben auch beschlossen hat, dass wir, also es keinen Weg darum drumherum gibt, dass wir irgendwie ein Paar werden und eine gemeinsame Zukunft haben. Und hat dann wirklich einfach ihren Wohnungsschlüssel und ein Fuffi für ein Bahnticket von Hamburg nach Kiel mit in diesen Umschlag getan. Krass. Und ich einfach nur so, oh nice, Weedgeld, den Fuffi genommen, den Schlüssel natürlich nicht angefasst. Und ja, und das war das Ding auf jeden Fall. Also ich hatte zum Glück echt, was so Stalker-Sachen angeht, immer nur so aus der Ferne, weißt du, es waren jetzt nie so Leute, die vor meiner Tür rumstanden, so, aber da gab es echt schon auch so ein paar witzige.
Und den Schlüssel zu ihrem Herzen hast du nicht zurückgeschickt?
Nee.
Ist der immer noch in dem Büro, oder?
Wahrscheinlich. Ist in irgendeiner Schublade gelandet und dann jetzt. Ja.
Am Ende hat sich das komplett gewendet und sie hat irgendwie Angst vor dir bekommen, wenn du einen Schlüssel zu ihrer Wohnung hattest, voll, aber dich nicht gemeldet hast, voll, und sie dachte, dass du vielleicht irgendwas planst, ja, oder so.
Das hatte ich mir eh schon mal überlegt, wie witzig das eigentlich wäre, so Fans zu stalken, weißt du? Einfach mal andersrum zu machen. Jemand, der schon grundinteressiert in dich ist und dich sich voll freut, wenn er dich das erste Mal trifft, aber dann lauerst du den auf einmal ständig auf, so bis die wirklich so genervt sind. Ey, ich schwör's dir, Sammy Deluxe stalkt mich. Und dann so, wie Sammy Deluxe stalkt mich? Doch, Digga, ich schwör's, ich hab die neulich auf der Straße getroffen und seitdem ist er ständig da. Also wenn ich aus dem Bäcker komme, ist er da und sagt, wollen wir abhängen und so.
Das, ja, das glaubt ja auch am Ende wahrscheinlich erstmal niemand, oder? Ja.
Ich fand's auch cool, mal so hinter Polizisten herzufahren, aber das mache ich nie. Manchmal ist noch unterm Stolpern. Ja, jetzt bist du dran.
Ach, ich habe gar keine lustige Story.
Nee, keine lustige. Nee, weil ich will jetzt auch nicht irgendwas hören, ja, wo du Angst um dein Leben hattest oder so. Ich dachte, so, es gab bestimmt irgendwie einfach irgendwelche witzigen Sachen, die.
Ich hatte mal jemanden, den habe ich nie wiedererkannt. Also den habe ich dauernd getroffen und der hat immer so getan, als ob wir uns kennen würden. Und dann war ich immer nach ein paar Minuten erst, nachdem ich so improvisiert habe, weil ich dachte, wir kennen uns wirklich, weißt du? Okay. Habe ich dann immer nach ein paar Minuten erst gemerkt, ah fuck, das ist schon wieder der Typ. Ich lasse es eigentlich auch nicht darauf ankommen. Also ich achte total darauf, dass ich nicht meinen Wohnort preisgebe und also voll viele Sachen. Also ich bin schon sehr bewusst auch auf Social Media unterwegs. Ne? Da passiert nicht irgendwie was zufällig oder so. Ja. Deswegen, ich glaube, da gibt man den Menschen auch ein bisschen weniger Angriffsfläche.
Ja, auf jeden Fall. Hey, das war auf jeden Fall ein super nices, vielseitiges Gespräch.
Ja, hat mich gefreut, und, dass es geklappt hat.
Ja, echt eine super interessante Geschichte und bestimmt nochmal irgendwann einen zweiten Teil. Und auch wenn du mich mal für irgendein Talk-Format brauchst. So.
Sehr gerne.
Es sei denn, es geht um explizite Sexgeschichten und damit bist du sie dann nicht raus, auf jeden Fall.
Aber ja, vielleicht wird das eine Challenge. So. Ja. Nee, gerne. Machen wir mal.
Cool. Meine Damen und Herren, Leila Lowfire im Hochkultur-Podcast. Checkt sie auf Instagram und wo es sie überall zu finden gibt. Von schlauen Babyberichten bis hin zu Aktfotos ist alles im Internet von ihr da. Sex-Podcasts, unterhaltsame TV-Formate und Hollywood-Blockbuster. Also, peace out.